Ich möchte jetzt darum bitten, dass Sie sich alle erfrischt, hoffentlich und ausgeruht zu Ihren Plätzen begeben, damit wir mit dem zweiten und längeren Teil unserer Anhörung fortfahren können.
Das Fragerecht ist bei der CDU.
Ja, ich weiß. Das Fragerecht zu Beginn dieses Blocks liegt wieder bei der Unionsfraktion. Sie haben jetzt 37 Minuten für Ihre Fragen und Antworten. Und die erste Frage stellt der Kollege Rüddel.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu dem Themenkomplex Stärkung der Wettbewerbsmöglichkeiten der Krankenkassen. Es ist unser Bestreben, ambulante Versorgungslücken zu schließen. Und wir werden morgen im Bundestag unter anderem auch über die Familienpflegezeit entscheiden. Und ich denke, das ist ja auch ein Beitrag, diese Versorgungslücken zu schließen. Mit dem jetzt hier heute behandelten Gesetzentwurf sollen die Angebotsmöglichkeiten der Krankenkassen für Satzungsleistungen ausgeweitet werden. Dies bezieht sich sowohl auf die häusliche Krankenpflege als auch auf die Haushaltshilfe. Zusätzlich soll die Kann-Regelung zu Satzungsregelungen im Bereich Haushaltshilfe in eine Soll-Regelung umgewandelt werden. Ich habe eine Frage an den Sozialverband VdK, an den Caritasverband und an den AOK-Bundesverband. Wie bewerten Sie die Änderungen bei den Haushaltshilfen und der häuslichen Krankenpflege? Inwieweit kann das Problem der sogenannten ambulanten Versorgungslücke damit wirksam angegangen werden?
Vielen Dank, Herr Kollege. Gefragt war zunächst der VdK.
Ja, vielen Dank für die Frage. Kracke ist mein Name, Sozialverband VdK Deutschland. Die Problematik mit der häuslichen Krankenpflege bzw. respektive Haushaltshilfe bewerten wir wie folgt. Aus unserer Erfahrung vor allem und auf der Grundlage der Rückmeldung unserer Mitglieder bundesweit haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durchaus notwendig ist, nicht nur für diesen Anspruch auf Haushaltshilfe eine Sollvorschrift vorzulegen, sondern tatsächlich einen kompletten Anspruch zu schaffen. Satzungsleistungen werden vorwiegend von den Versicherten wahrgenommen, die sich im Krankenkassenwettbewerb aktiv bewegen, die letztendlich in der Lage sind, auszuwählen, die auch tatsächlich aktiv sich mit diesen Dingen beschäftigen. Das sind häufig nicht die Menschen, die tatsächlich diesen Anspruch auf Haushaltshilfe benötigen, insbesondere eben halt ältere Menschen, chronisch kranke Menschen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Und deswegen halten wir die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung aus unserer Sicht für unzureichend. Es müsste ein Anspruch geschaffen werden, sowohl auf häusliche Krankenpflege nach Krankenhausentlassung, dann integriert darin den Anspruch auf Haushaltshilfe.
Herzlichen Dank. Dann als nächstes bitte der Caritasverband.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Herr Rüttel, für die Frage. Zunächst einmal begrüßen wir es, dass die Regierungskoalition im Bereich der Satzungsleistung nach § 38 Absatz 2 eine andere Regelung als die bisher vorgesehenen Satzungsleistungen, also sprich Kannleistungen, getroffen hat, indem sie nämlich doch die stärker normierte Sollleistung vorsieht. Das ist aus unserer Auffassung auch notwendig, zumindest das Ermessen der Krankenkassen stärker einzuschränken, denn in den letzten Jahren sind die Leistungen der Krankenkassen in diesem Bereich deutlich reduziert worden. Die Krankenkassen haben sehr stark die Kannleistungsmöglichkeit genutzt und wir erachten es deswegen für notwendig, in diesem Bereich stärker Pflichtleistungen zu normieren. Die vorgesehene Sollleistung ist ja fast eine Pflichtleistung. Sie vermag aber nicht die ambulante Versorgungslücke im Bereich der Haushaltshilfen komplett zu schließen, weil nämlich vorgesehen ist, dass der § 38 Absatz 2 sich auf andere als in Absatz 1 bezeichnete Fälle, und das ist Krankenhausaufenthalt, bezieht. Und diese anderen Fälle, die können sehr weit definiert sein. Unseres Erachtens ist es unbedingt notwendig, den Paragraph 38 Absatz 2 zu spezifizieren auf den ambulanten Bereich hin und vorzusehen, dass die Regelung getroffen wird, die ambulante Versorgungslücke dahingehend zu schließen, dass nach Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter OP, bei ambulanter OP oder bei ambulanten Therapien diese Haushaltshilfen ermöglicht werden. Die Sollleistung ist in gewissem Umfang begrüßenswert. Wir würden es aber vorziehen, und das haben wir im Referentenentwurf auch schon gesagt, zumindest für 3 Monate eine Pflichtleistung in diesem Bereich der ambulanten Versorgungslücke zu statuieren, darüber hinaus Satzungsleistungen vorzusehen. So viel zu Paragraph 38. Sie haben mir auch Gelegenheit gegeben, etwas zur häuslichen Krankenpflege zu sagen. Auch da haben wir eine ambulante Versorgungslücke. Paragraph 37 ist jedoch bisher im Gesetz noch nicht eröffnet. Wir sehen da das Problem, dass Paragraph 37.1 auch eine ambulante Versorgungslücke aufweist, in der Gestalt, dass es viele Konstellationen gibt, wo grundpflegerischer Bedarf und hauswirtschaftlicher Versorgungsbedarf gegeben ist, ebenfalls nach ambulanter OP, bei ambulanten Behandlungen, nach Krankenhausaufenthalt, ohne dass behandlungspflegerischer Versorgungsbedarf erforderlich ist. Und dann können die Kassen hier keine Leistung gewähren, weil das nur möglich wäre, wenn dadurch Krankenhausaufenthalt vermieden oder verkürzt werden könnte. Und so sehen wir in dem Bereich auch eine Regelungslücke, denn Krankenhausvermeidung und Krankenhausverkürzungspflege gibt es heute nicht mehr. Also der Paragraph läuft heute, historisch war das anders, faktisch ins Leere. Und deswegen sehen wir hier auch Regelungsbedarf. Wir haben zu beiden Bereichen konkrete Formulierungsvorschläge gemacht. Und ich nutze jetzt noch eine letzte Möglichkeit, einen Satz anzufügen. Wir würden uns auch wünschen, dass die häusliche Krankenpflege explizit im Gesetz für Einrichtungen der Behindertenhilfe normiert wird. Danke.
Vielen Dank. Und jetzt die AOK.
UBD für den AOK-Bundesverband zu den Fragen Haushaltshilfe, Soll- oder Kannleistung kann ich direkt an die Vorrednerin anknüpfen, allerdings mit einem etwas anderen Schluss aus dem, was wir in der Realität beobachten. Die Krankenkassen nutzen die Kann-Regelung der Satzungsleistung sehr intensiv. Das hat auch einen guten und ganz praktischen Grund, weil man seine Versicherten genau an dieser Schnittstelle zwischen den Sektoren Nachbehandlung und wenn in der Häuslichkeit die Versorgung durch Familienangehörige, Kinder und Ähnliches nicht gegeben ist, natürlich nicht alleine lässt. Von daher ist die Versorgungsrealität eine breite Vielfalt von wirksamen Kannleistungen. Und damit erübrigt sich auch unserer Sicht auch die Frage, ob wir dies umwandeln müssen, weil die Regelung funktioniert. Für den Bereich der häuslichen Krankenpflege will ich es ein bisschen allgemeiner fassen. Hier beobachten wir doch, dass wir insgesamt zu veränderten Versorgungssituationen, veränderten Versorgungsbedarfen kommen. Dazu glauben, dass man solche Situationen, solche Versorgungsbedarfe mit Satzungsleistungen regeln kann, halten wir für einen Irrglauben. Wenn man glaubt, dass hier Versorgungsbedarfe sich ändern, ob man die dann Versorgungslücke oder wie auch immer nennt, dann gehören diese Leistungen in den Leistungskatalog und nicht in den unbestimmten und wettbewerblich ja kontraproduktiven Bereich von Satzungsleistungen.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht weiter an den Kollegen Lothar Riebsam.
Ich habe 4 Fragen zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung. Die erste Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, an den BNHO und die ACSEP. Mich würde interessieren, wie Sie grundsätzlich die Konzeption des neuen Versorgungsbereichs nach § 116b beurteilen, mit Blick auf eine deutlich verbesserte ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dann die 2. Frage an den gemeinsamen Bundesausschuss, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und an den GKV-Spitzenverband. Wie lange braucht der gemeinsame Bundesausschuss nach Ihrer Einschätzung, um die Aufgabe der Konkretisierung und Ausgestaltung der ambulanten spezialärztlichen Versorgung auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben in angemessener Zeit zu erfüllen? Dann die 3. Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und die Gemeinschaft fachärztlicher Berufsverbände und den Verband der Krankenhausdirektoren. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Kooperationsverträge zwischen Krankenhäusern und den Leistungserbringern in der vertragsärztlichen Versorgung, die bei den onkologischen Erkrankungen obligatorisch abzuschließen sind? Halten Sie diese Verträge für sachgerecht? Und die vierte Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Bundesvereinigung und AOK-Bundesverband. Im Gesetzentwurf ist für die Krankenhäuser bei den ambulanten spezialärztlichen Leistungen ein Investitionskostenabschlag in Höhe von 5% vorgesehen. Ist dieser Abschlag notwendig, sinnvoll und in der Höhe angemessen?
Vielen Dank. Als erstes gefragt war die DKG.
Baum, DKG. Das Konzept zu 116b, wie es vorgesehen ist, wird von uns grundsätzlich positiv bewertet. Ich muss dazu sagen, Krankenhäuser sind 116b Leistungserbringer. Es gibt eine Diskussion über Wettbewerbsverzerrung gegenüber niedergelassenen Ärzten. Die wird im Wesentlichen mit diesem Konzept aufgearbeitet, sodass auch niedergelassene Ärzte in Zukunft unter ähnlichen Bedingungen wie heute schon Krankenhäuser 116b Leistungserbringer werden können. Und dazu gehört dann eben das ganze Instrumentarium, das vorgesehen ist, Loslösung von der vertragsärztlichen Bedarfsplanung, nur die Qualität, Steuer, die Leistungsberechtigung, gleiche Vergütungsbedingungen, sodass diese Gesamtrahmenbedingungen grundsätzlich positiv aus unserer Sicht gewertet werden. Das Problem ist, dass im größten Leistungsbereich der 116b-Leistungen, der onkologischen Leistungen, von diesen idealtypischen Bedingungen zulasten der Krankenhäuser abgewichen werden soll, nach den bisherigen Formulierungen des Gesetzentwurfs, und zwar in der Weise, dass das, was heute schon im Bereich von Krebsbehandlungen in Krankenhäusern möglich ist, in Zukunft in diesem Umfang eventuell und durchaus realistisch gefährdet gar nicht mehr möglich ist. Bezieht sich auf die Notwendigkeit für Krankenhäuser, ihre Zulassung davon abhängig machen lassen zu müssen, dass niedergelassene Ärzte bereit sind, als Kooperationspartner zur Verfügung zu stehen. Damit ist eine hohe Anfälligkeit für die Fortsetzung der onkologischen Behandlung in Krankenhäusern gegeben, weil niedergelassene Ärzte, wie man weiß, deutschlandweit etwa 100 Konkurrenten klagen gegen die Zulassung der Krankenhäuser in diesem Bereich derzeit betreiben. Das heißt, es ist kaum zu erwarten, dass das Ziel, nämlich flächendeckend solche Versorgungen einzuführen, über diese Bedingungen am Ende erreicht werden. Und unser dringender Wunsch und Bitte wäre natürlich, diese Verknüpfung mit Kooperationsverpflichtung und Zulassung an dieser Stelle aufzulösen. Das ist ein Punkt, der an dieser Stelle problematisch ist. Die Belastung, muss man sagen, der 116b-Leistung der Krankenhäuser mit einem Abschlag von 5%, auch hier wieder, die Krankenhäuser machen das heute und hätten in Zukunft eine Kürzung um 5%. Ich habe gesagt, wir sind der einzige Bereich, für den dieses Versorgungsstrukturgesetz ein Kostendämpfungsgesetz ist. Die Kürzung wird begründet mit Investitionen, die die Krankenhäuser als Investitionsmittel bekommen. Jeder weiß, wie gering die Investitionsmittel sind, sodass ein wesentlicher Investitionsmittelvorteil, also Übermittel, die da eingesetzt werden könnten, kaum bestehen. Auch andere ambulante Leistungen des Krankenhauses, das ambulante Operieren, die ambulanten Leistungen ermächtigter Ärzte unterliegen keinen Abschlag. Und insofern ist das ein Punkt, den wir wirklich zu bedenken geben. Er führt am Ende dann auch wieder in die alte Diskussion zurück, dass Krankenhäuser Wettbewerbsvorteile gegenüber niedergelassenen Ärzten hätten, weil sie aus der Sicht der Kassen um 5% diese Behandlungen in Anführungszeichen billiger anbieten würden. Insofern führt das genau in eine Richtung, aus der wir eigentlich rauskommen wollten. Zu der Frage, wie lange das im GBA möglicherweise dauern wird, bis die einzelnen Indikationen, die hier zur Diskussion stehen, mit Richtlinien belegt sind, hinter denen sehr schwierige Diskussionen zu Qualitätssicherung, zu Strukturqualitätsanforderungen und all das zählt, kann ich einen Zeitpunkt nicht nennen. Aber alle Beteiligten müssen sich natürlich bemühen, das zügig aufzuarbeiten. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, die Dinge, die wir in der Vergangenheit aufgearbeitet haben, sind Stück für Stück und mit vielen Monatsrhythmen entstanden. Wenn die Vorgabe des Gesetzgebers allerdings so wäre, was er machen könnte, dass er sagt, das, was an Vorgaben im GBA heute produziert ist, einschließlich der gesamten Qualität, ist die Norm, die in das neue System überführt wird, dann kann es natürlich viel schneller gehen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb die Qualitätsnormen, die heute schon vom GBA definiert wurden, jetzt grundlegend geändert werden müssten. Wenn man so rangehen würde, dann könnte das natürlich viel schneller gehen. Und wenn Sie eine hochkontroverse Vorgabe aus dem Gesetzentwurf rausnehmen würde, dann könnte es auch schneller gehen, nämlich die, dass wir innerhalb einer Erkrankung, als innerhalb des Brustkrebs, zwischen schwereren und leichteren, zwischen 116b geeigneten und 116b nicht geeigneten, im GBA entscheiden sollen. Wenn diese Kontroverse in diesem Gremium bearbeitet werden soll, dann dauert es länger.
Vielen Dank. Als nächstes war die KBV gefragt.
Wenn man im Sinne der Verbesserung der Patientenversorgung an der Schnittstelle ambulant-stationär ein Wettbewerbsfeld um die beste Versorgung zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten machen will, bei gleicher Vergütung, gleicher Qualität und gleichen Zulassungsvoraussetzungen, dann ist das, was hier im Regierungsentwurf vorgesehen ist, der richtige Weg. Deswegen unterstützen wir das grundsätzlich. Wir haben allerdings, was die Ausführungsregelungen angeht, doch einige Vorbehalte. Die betreffen insbesondere im Sinne einer strukturierten Versorgung die präzisere Verankerung von Überweisungsvorbehalten und Kooperationserfordernissen in der Zusammenarbeit zwischen den Strukturen. Die betreffen dann auch die Einhaltung von Qualifikationsvoraussetzungen, insbesondere die Frage des Facharztstatus im stationären Bereich. Hier erwarten wir, dass es noch Präzisierungen gibt, aber ansonsten können wir dem durchaus positiv gegenüberstehen. Was der Investitionskostenabschlag von 5% angeht, so akzeptieren wir das als einen Subventionsbetrag. Er müsste eigentlich sehr viel höher sein, um die Wettbewerbsgleichheit zwischen den niedergelassenen Ärzten und den stationären Einrichtungen zu gewährleisten. Wir sehen aber, dass möglicherweise man jetzt initial mit 5% beginnen muss. Es schafft aber Wettbewerbsgleichheit. Natürlich nutze ich im Zusammenhang des 116b dual finanzierte stationäre Kapazitäten. Und deswegen finden wir, geht das in die richtige Richtung. Was die Dauer angeht, so wird die entscheidende Frage sein, nutzt man ausschließlich Instrumente der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung, bedarf das ausführlicher Gutachten, dann wird das relativ lange dauern, wenn man die Qualifikationsanforderungen festlegt, die wir ja initial benötigen, oder setzt man auf vorhandenen Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsförderung auf, die es im ambulanten Bereich gibt, die wir aus dem stationären Bereich geben. Das könnte wesentlich schneller gehen. Ich kann heute auch keine genaue, präzise Vorgabe machen. Wir müssen erwarten, dass im Plenum des gemeinsamen Bundesausschusses der ganze Konflikt ambulant-stationär wieder aufblüht und dass wir deswegen durchaus langwierige Diskussionen haben werden.
Darf ich meine Zwischenfrage stellen? Was meinen Sie mit langwierig? 6 Monate oder 6 Jahre?
Sagen wir mal bis zu 12 Monaten.
Herr Kollege, eigentlich dürfen Sie keine Zwischenfrage stellen, wenn Sie das Wort nicht haben. Jetzt war als nächstes der BNHO gefragt.
Ja, Schmitz, Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland. Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, die Versorgungsrealität in Deutschland ist ja, dass 90% der medikamentösen Tumortherapie von Krebspatienten ambulant durchgeführt wird. Und Versorgungsrealität ist auch, dass das im Wesentlichen durch niedergelassene Vertragsärzte gemacht wird. Nicht nur Hämatologen und Onkologen, sondern auch Gynäkologen und Urologen, um es klar zu sagen. Da stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt ein neues Gesetz? Wir haben als Berufsverband seit Jahren dafür plädiert, dass wir an der Schnittstelle Krankenhaus und Spezialärztversorgung neue Regeln schaffen, also für einen neuen Bereich plädiert, aus zwei Gründen. Einmal, weil die Rahmenbedingungen unter den Krankenhäusern und Vertragsärzte ambulante Leistungen erbringen vollkommen verschieden sind. Budget hier, da, Budgetfreiheit hier, Budget hier, dort. Der zweite Grund ist, dass wir überzeugt sind, dass wir die onkologische Versorgung in Deutschland verbessern müssen, weil die Anzahl der Krebspatienten in den nächsten 15 Jahren drastisch zunehmen wird. Stichwort Alterung der Bevölkerung. Das sind die zwei Gründe, warum wir für einen neuen Bereich, für eine neue Regelung plädiert haben. Wir glauben, das Gesetz sollte ein Gesetz sein, was nicht den einen Bereich durch den anderen Bereich substituiert, also die Vertragsärzteversorgung, die gut ist, die im Moment sehr, sehr gut ist, durch eine Krankenhausversorgung ersetzt, sondern dass es ein Gesetz sein sollte, der die Kooperation, und nur so werden wir die Anforderungen für die Zukunft meistern, der auf Kooperation setzt. Wir glauben deswegen, dass auch, weil Krankenhäuser den exklusiven Patienten Erstzugriff in der Onkologie haben nach der Operation, dass wir eine verpflichtende Kooperationsvereinbarung in der Onkologie fordern müssen. Das ist etwas Zwang, aber manchmal muss dann zum Glück auch gezwungen werden. Es ist übrigens nicht so, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft manchmal suggeriert, dass es keine Kooperation jetzt schon gäbe, sondern wir haben 2000 Krankenhäuser und es gibt Hunderte von Kooperationsvereinbarungen zwischen niedergelassenen Onkologen und Krankenhäusern, zum Beispiel im Kontext von onkologischen Zentren, von Darmzentren, Brustzentren und anderen Zentren. Also das gibt es schon, das muss gefördert werden. Der Nationale Krebsplan übrigens sagt das auch, der definiert nämlich Zentren als Versorgungsnetzwerke sektorübergreifend zwischen den verschiedenen Sektoren. Deswegen ganz klare Forderung, verpflichtende Kooperation drin lassen. Wir glauben auch, dass man vielleicht am Anfang in einer Run-In-Phase den Bereich der Onkologie etwas einschränken sollte, nicht die komplette Onkologie, sondern tatsächlich auf seltene oder schwere Erkrankungen oder besondere Verlaufsformen sich konzentrieren sollte. Wir glauben darüber hinaus, dass es ausgesprochen notwendig ist, das Ganze auf gesicherte Diagnosen zu basieren, weil sonst das Versprechen der nicht stattfindenden Budgetierung und Mengenbegrenzung nicht eingehalten werden kann. Wenn Sie Verdachtsdiagnosen zulassen, Verdachtsdiagnose auf Tumor kann ich bei jedem von Ihnen hier nach 5 Minuten Befragung stellen. Man kann die Diagnostik mitnehmen, indem man die Diagnostik mitnimmt, die dann auch zu einer gesicherten Diagnose führt. Das ist technisch machbar. Wir glauben auch, dass die Patienten, die in diesen Sektor gehen, wirklich das Anrecht haben müssen, sicher sein zu können, dass sie auf einen Facharzt treffen in diesem Sektor. Und deswegen glauben wir, dass eine persönliche Leistungserbringung notwendig ist. Die muss allerdings modifiziert sein, damit auch Weiterbildungsaspekte, die es übrigens nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im vertragsärztlichen Bereich gibt, berücksichtigt werden können. Teilstationäre Leistungen müssen für den Bereich der spezialärztlichen Versorgung abgeschafft werden. Teilstationäre Leistung ist ein Umgehungstatbestand, der in Zeiten des Bettenabbaus eingeführt wurde, damit Krankenhäuser ambulant behandeln können. Und wenn der Gesetzgeber ganz mutig ist, dann sollte er überlegen, ob für die Ärzte, die an der spezialärztlichen Versorgung teilnehmen, diese nicht auch die Möglichkeit bekommen, im Krankenhaus kurzstationäre Behandlungen durchzuführen. Das würde die Vertragsärzte für Krankenhäuser attraktiv machen und das würde den Gedanken der Kooperation, der sektorverbindenden Charakters dieses Gesetzentwurfs massiv unterstreichen.
Herzlichen Dank. Dann ist die Achse gefragt.
Reimann, Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Zunächst ist es richtig, was Herr von Stackelberg schon in dem ersten Teil der Anhörung anmerkte, dass es gerade für die seltenen Erkrankungen eine besondere Problematik gibt. Kompetente Ärzte, kompetente Teams, es handelt sich ja in der Regel um eine multiprofessionelle und multidisziplinäre Behandlung zu finden und die auch nachhaltig in der Versorgung vorzufinden. Wir haben heute einen Flickenteppich von 116er Ermächtigungen, von 117er Hochschulambulanzen, von 119er sozialpädiatrischen Zentren, von 116B Zulassungen, die sehr unterschiedlich in den Bundesländern gehandhabt wurden. Und von daher ist es ein echter Innovationsschritt der Bundesregierung, nun diesen Bereich neu zu regeln. Jedenfalls für die seltenen Erkrankungen, für die ich hier spreche, halten wir das im Grundsatz für eine sehr richtige Regelung, die Qualität vor den Ort, also niedergelassen oder ambulant im Krankenhaus, der Leistungserbringung zu stellen. Das ist ein innovativer Ansatz, genauso auch wie eine Neuregelung der Vergütungssituation zumindest mittelfristig vorzusehen. Denn unstrittig ist es natürlich, dass der einheitliche Bewertungsmaßstab nicht die besonders komplexen Tätigkeiten im Rahmen der Versorgung seltener Erkrankungen abzubilden vermag. Allerdings muss in der Tat die Qualität der Leistungserbringung auch überprüft werden, ob da eine reine Widerspruchsfrist innerhalb von 2 Monaten ausreichend ist. Das mag man bezweifeln. Ich kann da durchaus den Unmut mancher Länder verstehen. Sie sagen, wir sind damit mit 2 Monaten überfordert. Aber es ist notwendig, eine Frist reinzuschreiben. Und es ist auch notwendig, diesen Weg zu gehen, des Aufzeigens und dann des Widerspruchs. Aber es ist auch notwendig, natürlich der Rücknahme der Zulassung sollte sich herausstellen, dass die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Der gemeinsame Bundesausschuss hat bereits Vorarbeiten in einer Reihe von Erkrankungen geleistet und das hat er auch durchaus gut getan, auch in einer, wie wir finden, vertretbaren Zeit. Im gemeinsamen Bundesausschuss ist sichergestellt, dass die Patientenvertretung geregelt ist und vor allen Dingen ist sichergestellt, dass alle Interessen transparent gebündelt werden und vorangebracht werden. Deswegen halten wir eine in manchen Überlegungen ja vorgebrachte Verlagerung in den Vertragssektor, also für dreiseitige Verträge, für nicht sachgerecht und fordern vielmehr den Bundestag auf, hier bei der vorgelegten Konzeption zu bleiben. Danke.
Herzlichen Dank. Als nächstes der GBA.
Ja, Frau Vorsitzende, die Frage nach der Zeitdauer hängt natürlich davon ab, welchen Gesetzesauftrag Sie uns erteilen. Also die kürzeste Zeitdauer hat Herr Baum aufgezeigt. Wir öffnen die bestehenden Richtlinien für alle, die diese Voraussetzungen erbringen. Sie haben aber ja diesen Gesetzesauftrag gekoppelt mit der Gewährleistung von Wettbewerbsgleichheit. Würden wir also die bestehenden Richtlinien öffnen, wäre die Wettbewerbsgleichheit nicht gegeben, weil die niedergelassenen Ärzte natürlich diese Richtlinie bisher nicht praktizieren mussten. Dort sind Mindestmengen enthalten, die Krankenhäuser erfüllen können, Niedergelassene unter Umständen gar nicht erfüllen können. Dort sind Strukturanforderungen niedergelegt, Herr Baum hat es dargelegt, die man prüfen muss, ob Niedergelassene die überhaupt erbringen können. Das heißt, das Mindeste, was wir tun müssen, ist, bevor wir diese Richtlinie neu gestalten, und ich glaube schon, dass wir sie neu gestalten müssen, dass wir hier die Erweiterung des Anwendungsbereiches auf niedergelassene Ärzte prüfen müssen, um die Wettbewerbsgleichheit zu garantieren. Dann wäre in der zweiten Linie durchaus zu unterscheiden zwischen seltenen Erkrankungen, Krankheiten mit besonderen Verläufen und der Onkologie. Ich glaube, dass wir bei den seltenen Erkrankungen, wenn wir diese Gleichstellung geprüft haben, sehr schnell zu einer Richtlinie kommen können. Dass wir bei den Krankheiten mit besonderen Verläufen die Frage beantworten müssen, was ist mit der Qualitätssicherung? Wir haben zurzeit den Auftrag an AQUA, wir haben ein eigenes Institut für Qualitätssicherung beauftragt, für eine sektorübergreifende oder sektorgleiche Qualitätssicherung die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen. Da sind Kataraktoperationen, Arthroskopien, Endoprothesen, das heißt, es gibt eine Reihe von Aufträgen, die erteilt sind. Wenn Sie das als Voraussetzung für die Öffnung machen, weil dann natürlich gewährleistet ist, dass die Indikationsstellung über Qualitätssicherung gesichert wird, dann wird das nicht so schnell gehen. Dann wird man erstmal diese Aufträge oder diese Qualitätssicherung einführen müssen. Das muss der Bundesausschuss entscheiden, ob er das für notwendig hält oder ob er das nicht für notwendig hält. Und Sie müssen es auch entscheiden, ob Sie das für notwendig halten, dass die Indikationsstellung gesichert ist, bevor geöffnet wird. Von daher richtet sich der Zeitplan sehr danach, welcher konkrete Auftrag erteilt wird. Bei der Onkologie, wenn die Kooperationsanforderung von uns zu regeln ist, dann wird man natürlich sich Gedanken machen, wie man diese Kooperationsregelung in Richtlinien aufnimmt. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir abgestuft einen Zeitbedarf von 1 bis 2 Jahren maximal haben, um diesen Auftrag umzusetzen.
Herzlichen Dank. Dann war noch der GKV-Spitzenverband gefragt.
Stackelberg, GKV-Spitzenverband. Ich möchte mich ganz kurz fassen. 1 Jahr halte ich für das Minimale, was wir brauchen werden, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen. wird aber wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Zweitens war ich gefragt worden nach dem Vorsehen von obligatorischen Kooperationsverträgen. Ich möchte nicht das Gesagte wiederholen. Wir gehen davon aus, dass Kooperation unerlässlich ist, dass sie aber auch schon im weitgehenden Maße stattfindet. Und insofern ist die Frage, müssen wir jetzt das zusätzlich nochmal eine Regelung dazu schaffen? Da bin ich persönlich ein bisschen sehr skeptisch. Es könnte auch eine Überbürokratisierung sein. Kooperation findet statt und muss, glaube ich, nicht nochmal eingefordert werden.
Herzlichen Dank. Damit geht das Fragerecht weiter an die Kollegin Maria Michalk.
Meine Fragen gehen an die KPV. Und zwar nochmal zurück zu dem Vorkaufsrecht, das in der Gesetzgebung vorgesehen ist und über einen Änderungsantrag auch die Möglichkeit für den Vorstand eingeräumt ist, von diesem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Und deshalb die Frage, bewerten Sie die Auswirkungen dieser Regelung auf das Nachbesetzungsverfahren, auch unter juristischen, organisatorischen Gesichtspunkten? Und in welcher Größenordnung, schätzen Sie, wird von der Möglichkeit zur Ausübung des Vorkaufsrechts Gebrauch gemacht? Werden nach Ihrer Einschätzung, wie teilweise befürchtet, insbesondere auch psychotherapeutischen Praxen davon betroffen sein?
Vielen Dank. Die KBV jetzt.
Also auch die KBV hat sich schon in früheren Vorschlägen mit einem entsprechenden Vorkaufsrecht beschäftigt. Wir sagen, dass das Sinn macht. Allerdings muss ich für jede einzelne Praxis prüfen, ob ich sie für die Versorgung benötige. Ich will ganz konkret ein Beispiel nennen. Wir wissen aus aktuellen Analysen, dass wir im Verhältnis Berlin-Brandenburg die Mitversorgereffekte bei 48% liegen. Das heißt, zu 48% der von in Ballungsgebieten versorgten Patienten stammen diese aus unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen im Land Brandenburg. Wenn ich jetzt einfach vom Versorgungsgrad einer Planungsregion abhängig eine obligate Aufkaufpflicht einführe, dann geht das in die Leere, weil wir genau die Praxen treffen, die wir schon heute brauchen für die Mitversorgung von Versicherten aus Regionen, wo wir gar keine Ärzte haben. Wir halten das rechtlich für administrierbar. Wir halten es auch, was Praxiswertbetrachtungen angeht, für operationalisierbar, setzen aber immer voraus, dass eine Bedarfsprüfung stattfindet, ob ich diese Praxis für die Versorgung brauche, einschließlich der Mitversorgereffekte. Die Befürchtung, dass ich primär psychotherapeutische Praxen aufkaufe, teile ich so nicht. Das ist im Moment der Fall, hängt natürlich damit zusammen, dass der Praxiswert einer psychotherapeutischen Praxis doch signifikant unter der einer radiologischen Praxis liegt. Aber wenn wir dieses Verfahren, wie es jetzt mit mehr Transparenz und verbesserten Öffnungsoptionen im Regierungsentwurf vorgesehen ist, weiterhin praktizieren, werden wir uns natürlich auch mit anderen Praxisstrukturen befassen müssen. Ich sehe also keine Sorge, dass wir ausschließlich psychotherapeutische Praxen aufkaufen, insbesondere vor dem heute schon diskutierten Versorgungsbedarf, wobei es mir ein Anliegen ist, die Versorgung psychisch Kranker erfolgt nicht ausschließlich durch Psychotherapeuten und nicht ausschließlich mit Richtlinienpsychotherapie.
Das Fragerecht geht jetzt an den Kollegen Michael Henrich.
Ich habe eine Frage an den BV Med, VDGH und den gemeinsamen Bundesausschuss. Wie bewerten Sie die im Versorgungsstrukturgesetz vorgesehene Regelung zur Erprobung von Innovationen im Bereich nicht-medikamentöser Behandlungs- und Untersuchungsmethoden durch den GBA?
So, zunächst bitte der Vertreter des BV Med.
Kleiner BV Med. So, der BV Med befürwortet die Idee des Gesetzgebers, positiv Innovationen zu fördern und sie damit den Patienten früher zur Verfügung zu stellen. Jedoch haben wir die Befürchtung, dass die vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelungen genau das Gegenteil bewirken und dass der gewählte Ansatz zu einer Verzögerung und einer Verringerung von Innovationen führen wird. Ich will vielleicht ein paar Punkte anmerken. Also es fehlt einmal die Einbeziehung der Expertise der Hersteller beim Studiendesign. Das heißt also, die Hersteller wissen schon heute, welche Krankenhäuser geeignet sind, eine Studie durchzuführen. Die haben auch schon mit Ärzten bestimmte Forschungsvorhaben gemacht. Die haben schon laufende Studien. Also da muss man unbedingt dafür sorgen, dass also dieses Studiendesign auch mit den Herstellern abgesprochen wird. Hinsichtlich der Studienkosten haben wir auch folgende Sache, dass bei den Studienkosten, da steht, die Industrie soll einen angemessenen Anteil tragen. Da muss man halt eben überlegen, wie kann man diesen angemessenen Anteil bestimmen. Den angemessenen Anteil kann man zum Beispiel dadurch bestimmen, dass man einfach sagt, medizintechnisches Verfahren besteht aus dem Verfahren an und für sich und dem verwendeten Medizinprodukt. Also muss man vielleicht überlegen, ob man möglicherweise, also bei Hüften haben sie einen Medizinproduktanteil an den Kosten von 15-17%, bei den Herzklappen, wenn sie minimalinvasiver haben, 50%, da müssen sie dann einfach sehen, vielleicht kann man diese Werte einfach zugrunde legen, die angemessenen Kosten festzulegen. Was auch wichtig für die Unternehmen ist, ist eine Begrenzung der Studienkosten, also dass man so eine Art Obergrenze einführt, dass also die Unternehmen vorher wissen, bevor sie auf die Finanzierung dieser Studienkosten für die Erprobung fokussiert sind, wie viel die maximalen Kosten sein können. Was vielleicht auch noch ungeklärt ist oder worüber man nochmal nachdenken müsste, ist einfach, wie man den Nutzen im Rahmen der Regelung definiert, also im Grunde genommen, ob man sagt, nur den Patienten nutzen oder nimmt man auch den System nutzen oder auch den Anwender nutzen. Also Stichwort wäre zum Beispiel so in minimalinvasive Geschichten. Wir sehen in diesem Zusammenhang noch eine Vielzahl ungeklärter Fragen, also wie zum Beispiel einfach, wenn Sie ein Verfahren haben, wo Sie Produkte von zwei Wettbewerbern haben. Wie gehen Sie damit um? Also da müsste der Gesetzgeber vielleicht auch noch überlegen, wie man die einbeziehen kann. Also was vielleicht noch abschließend wichtig ist, ist, dass wir sagen, dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im stationären Bereich, dass das beibehalten wird und nicht eingeschränkt wird und auch, dass im Kliniken, die zum Beispiel schon heute dieses NUP-Verfahren vereinbart haben, aber nicht an der Erprobung teilnehmen können, weil man halt im Rahmen der Studie schlicht und einfach sagt, naja, wir brauchen bloß eine bestimmte Anzahl von Kliniken, dass die Leistung weiterbringen können. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann als nächstes der VDGH.
Martin Balger für den Verband der Diagnostikaindustrie. Vielen Dank, Herr Henrich, für die Frage. Auch wir begrüßen diese Erprobungsregelung als neues Instrument für den gemeinsamen Bundesausschuss vom Grundsatz her. Der Gesetzgeber hat ja auch eine klare Erwartung damit formuliert, indem er davon spricht, dass Beratungszeiten im gemeinsamen Bundesausschuss maßgeblich verkürzt werden sollen und Innovationen für die im GKV Versicherten schneller zugänglich sein sollen. Auch wir hegen diese Erwartung verkürzter Beratungszeiten. Wir sind aber auch ein Stück weit skeptisch. Wenn man den Gesetzentwurf liest, nicht im Paragraphenteil, dann wird ja beispielhaft ausgeführt, dass die Erprobungsregelung oder die Erprobung als solche 5 Jahre dauern kann. Angesichts der Tatsache, dass Medizinprodukte ja schon vorher eine Marktzulassung erhalten haben aufgrund des Europarechts, erscheinen uns 5 Jahre alleine für die Erprobung. Dann muss man ja noch hinzurechnen, die Beratungszeiten im gemeinsamen Bundesausschuss, bis er Entscheidungen trifft. Dann vermuten wir einfach, dass der Beratungsprozess insgesamt dadurch eben nicht so maßgeblich verkürzt wird, wie es vielleicht die Intention des Gesetzes ist. Was sicherlich ganz positiv hervorzuheben ist, dass den Medizinprodukteherstellern und ihren Verbänden stärkere Beteiligungsmöglichkeiten im gemeinsamen Bundesausschuss eingeräumt werden. Das begrüßen wir. Ich möchte aber auch an dieser Stelle noch einen kritischen Punkt einbringen, und das bezieht sich auch, wie der BVMed ausgeführt hat, auf die Kostenbeteiligung. Die Kostenbeteiligung an der wissenschaftlichen Evaluation dieser Erprobung. Und dafür ganz kurz zur Veranschaulichung, ein Labortest, und ich vertrete hier die Diagnostikerindustrie, ein Labortest hat vom deutschen Markt, vom Umsatzvolumen pro Jahr, wenn es ein guter Test ist, ein Marktvolumen, ich sage mal, zwischen 500.000 Euro und 1 Million. Wenn die Evaluationskosten, und auch das ist in der Gesetzesbegründung so ausgeführt, auf 500.000 Euro pro Jahr geschätzt werden, mal 5, also 2,5 Millionen, dann bitte ich einfach darauf zu achten oder dafür Sorge zu tragen, dass die Evaluationskosten, an denen sich unsere Industrie beteiligen soll, nicht so hoch werden, dass es für das ein oder andere Unternehmen schlichtweg prohibitiv wird. Ich glaube, man kann bei dieser Kostenbeteiligungsregelung diskutieren über Untergrenzen, über Umsatzuntergrenzen, oder man muss diese Kostenbeteiligung, wenn man an ihr festhält, eben differenzieren nach der Größe des Unternehmens oder nach dem Medizinprodukt, um das es geht. Es gibt da eine riesengroße Spannbreite zwischen Medizinprodukten, die ja quasi Blockbuster sind, und eben denjenigen, die in den Bereichen sich bewegen, die ich gerade genannt habe. Und nochmals, wenn Innovationen ermöglicht werden sollen, darf nicht das ein oder andere Unternehmen, weil es klein ist oder in einem kleinen Markt tätig ist, trotzdem innovativ da den Kürzeren ziehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Und dann zum Schluss noch der GBA.
Also zunächst ist festzustellen, dass wir nicht Medizinprodukte bewerten, sondern nur diejenigen Produkte, die zur Erbringung einer neuen Methode eingesetzt werden, bewerten. Das heißt also, es geht nicht darum, Medizinprodukte hier generell in eine Bewertung durch den Bundesausschuss zu bringen, sondern der Bundesausschuss kann, das ist auch noch nicht mal eine Verpflichtung, das bei jeder Methode zu machen, kann, wenn er Zweifel an dem Nutzen hat, zur Aufklärung dieser Zweifel eine solche Erprobung beschließen für Methoden und dann, wenn diese Methode von einem Medizinprodukt abhängt, unter Einbeziehung dieses Medizinproduktes, also der Anwendungsbereich dieser Regelung ist eingeschränkt. Labortests haben wir noch nie bewertet, sondern Labortests laufen über den EBM als Kostenfaktor der entsprechenden EBM-Position. Also Labortests, weiß ich nicht, ob wir in Zukunft mal hier einen solchen Labortest zu bewerten haben. Wenn ja, würde allerdings die Regelung im Grundsatz greifen können. Nun, wie gehen wir damit um? Ich glaube, dass erstens mal es sinnvoll ist, hier den Graben zwischen ambulant und stationären Bewertungsverfahren über diese Regelung etwas zu schließen. Wir haben ja in der ambulanten Versorgung schon jetzt Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, auch jetzt wäre schon, nehmen Sie die Knochendichtemessung, die Knochenbruchbehandlung mit Stromspiralen, da gab es schon auch eine BSG-Entscheidung, wonach klar ist, dass der Bundesausschuss hier die Methode zu bewerten hat. Das heißt, wir haben in der ambulanten Versorgung jetzt schon die Pflicht, wenn es eine neue Methode gibt, die von einem Medizinprodukt abhängt, das Medizinprodukt mitzubewerten. Das ist geltendes Recht. Also geht es eigentlich nur noch darum, jetzt die Brücke zur stationären Versorgung zu schlagen. Also wenn jetzt eine solche Methode in das Krankenhaus kommt und da gilt Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, dann bleibt das ja zunächst mal bestehen. Und da muss aber der Bundesausschuss klären, ist das nicht eine Methode mit einem Potenzial, also nehme ich jetzt mal Protonentherapie, das wäre ja eine solche Methode, wo ich nicht das im Krankenhaus einfach laufen lassen kann, sondern wo ich jetzt gehalten bin, hier den Nutzen durchaus zu bewerten, zumal diese Methode auch ambulant erbracht werden kann. Also vor allem bei Methoden, die ich auch ambulant erbringen kann, kann ich doch diesen Dauerzustand. Ich muss mich ins Bett legen, dann kriege ich es und ambulant darf es nicht erbracht werden. Diese Brücke zu schlagen, dazu dient diese Regelung, sie ist hochwillkommen, weil sie uns den Weg hilft, hier neue Methoden im Krankenhaus in ein solches Bewertungsverfahren hereinbringen zu können. Dass der Medizinproduktehersteller sich dann an diesem Verfahren beteiligen muss, ist klar. Dass er ein Stellungnahmerecht bekommen muss, ist auch klar. Das heißt, er ist hier genauso zu behandeln wie ein Arzneimittelhersteller. Dass der Verband entsprechend auch anzuhören ist, genauso wie die Verbände der Arzneimittelhersteller, ist auch an sich eine Selbstverständlichkeit. Die Kostenbeteiligung halten wir für sinnvoll. Ich kann Ihnen jetzt nur nicht sagen, wie wir diese Kostenanteile berechnen. Es geht ja im Prinzip nach wie vor um die Bewertung der medizinischen Methode. Das Mittel, das Medizinprodukt, wird ja nicht in seiner technischen Qualität bewertet, sondern es wird bewertet in der Kausalität der Eigenschaften dieses Produktes bezogen auf die Methodik. Ist dieses Gerät von seiner Struktur her geeignet, diese Methode auch dann nach patientenrelevanten Endpunkten mit Nutzen belegt zu erbringen. Das ist der Prüfauftrag. Und da ist ein Teil Medizinprodukt, ein Teil ist normale Methodenbewertung. Und man muss jetzt den Anteil herausfinden, der jetzt auf das Medizinprodukt entfällt. Und das wäre dann sinnvoll, dass der Hersteller diesen Anteil übernimmt. Den Rest müssen wir dann aus dem Haushalt des gemeinsamen Bundesausschusses finanzieren, wie wir ja auch alle anderen Methodenbewertungen vergleichbar zu finanzieren haben. Was wir an dem Gesetzentwurf zurzeit nicht für gut finden, ist, dass auch alle anderen wirtschaftlich Interessierten solche Verfahren auch beantragen können. Also ein Arzt für Radiologie zum Beispiel könnte neben dem Hersteller oder anstelle des Herstellers auch ein solches Verfahren auslösen. Ich glaube, das sollte man nicht zulassen, denn das würde bedeuten, dass jeder, der wirtschaftlich an einer Methodik interessiert ist, hier uns mit einem solchen Verfahren beglücken kann. Da schon alleine die Gründe für eine Ablehnung zu formulieren, wäre ein Riesenverwaltungsaufwand, wenn es eine Vielzahl solcher Anträge gäbe. Also sollte man es in der Tat auf die Hersteller einschränken und bei den Fristen, 3-Monats-Frist, wobei wir die Beratungsfunktion bejahen, ist es richtig, dass wir hier den Hersteller genauso beraten müssen wie im Amnok den Arzneimittelhersteller. Ob das mit 3 Monaten sinnvoll auszufüllen ist, ist die Frage.
Herzlichen Dank. Damit haben Sie Ihr Konto in 7 Minuten überzogen, dass wir nachher wieder abziehen müssen, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Das Fragerecht geht jetzt weiter an die SPD-Fraktion und da erteile ich der Kollegin Bärbel-Baas das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage zielt nochmal auf die finanziellen Auswirkungen ab und geht an den GKV-Spitzenverband, an den DGB, den Deutschen Caritasverband und an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass die Finanzwirkungen auf die GKV evaluiert werden sollen, um etwaige Mehrausgaben bei der Festlegung der Höhe der Zahlung des Bundes für den Sozialausgleich ab dem Jahr 2015 mindern zu berücksichtigen. Ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie diese Regelung bewerten und mit welchen Belastungen die Versicherten gegebenenfalls rechnen müssen.
Als erstes war gefragt der GKV-Spitzenverband.
Freifach GKV-Spitzenverband, wir halten diese Regelung für sehr problematisch. Es ist natürlich zunächst sehr sinnvoll, dass finanzielle Auswirkungen von gesetzgeberischen Regelungen bewertet werden. Das haben wir in der Vergangenheit sehr selten gehabt. Es gab immer Schätzungen, welche Auswirkungen eine Regelung haben wird. Und hinterher haben wir gesehen, es hat welche gehabt, aber es ist nicht evaluiert worden. Von daher ist das sicherlich positiv zu werten. Allerdings ist diese Regelung, die jetzt vorgesehen ist, die ja dem Hause, in dem wir uns heute hier befinden, in erster Linie wohl zuzuschreiben ist, die dazu führt, dass die Finanzmittel für den Sozialausgleich zumindest in gewisser Weise begrenzt werden können. Es ist vorgesehen, dass aufgrund dieser Evaluation festgestellt werden soll, ob denn hier Mehrausgaben entstehen. Wir haben bislang immer gesagt und halten auch fest, dass wir die jetzigen Schätzungen für optimistisch halten, aber jetzt nicht in Diskussionen um konkrete Zahlen gehen wollen. Das grundsätzliche Problem, was mit der jetzt vorgesehenen Regelung verbunden ist, ist, dass damit die bislang zugestandene Steuerfinanzierung des Sozialausgleichs aufgehoben wird und wenn auch nur in Teilen und damit natürlich die Gefahr besteht, wenn ab dem Jahr 2014, 2015 entsprechende Zusatzbeiträge finanziert werden müssen von den Versicherten, hier der Bund sich aus der Finanzierung dieses Sozialausgleichs zurückziehen wird und damit natürlich dieser Sozialausgleich aus Zusatzbeiträgen der anderen Versicherten finanziert werden müsste, denn letztlich sind das die Beiträge der Versicherten, die dann eben wiederum bei den Zuweisungen fehlen werden. Von daher ist es eine grundsätzliche Frage, wo man die Quantifizierung zurzeit nicht übernehmen kann, aber diesen Grundsatz aufzugeben, Steuerfinanzierung für Sozialausgleich, das steckt in dieser Regelung drin und das ist äußerst problematisch.
Vielen Dank. Der DGB war als nächstes.
Ja, Herbert Weißbrot Frei für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich kann Frau Pfeiffer im Wesentlichen mit zustimmen. Wir sehen da auch enorme Risiken in diesem Bereich. Es wird in der Tat so sein, dass die Belastungswirkungen dann auch nachher bei den Versicherten vor allem mit anfallen. Nämlich die Krankenkassen haben ja kein eigenes Geld, sondern die zusätzlichen Beiträge werden ja nach dem derzeitigen System allein bei den Mitgliedern der Krankenversicherung, also bei den Versicherten selbst, mit anfallen. Wir halten dieses Kostenrisiko für enorm. Schätzungen gehen ja dahin, dass also bis zu 2 Milliarden Euro bei den Versicherten durch dieses Gesetz mit anfallen. Und dies würde eigentlich dann bedeuten, dass die monatliche Kopfpauschale um 3,35 Euro steigen müsste, wenn also solche Beträge mit anfallen. Also hier ein erhebliches Risiko für die Versicherten, das die alleine tragen müssten.
Vielen Dank. Jetzt der Deutsche Caritasverband.
Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Frau Baas, für die Frage. Ich hatte ja vorher schon Gelegenheit, zu dem Themenkomplex Stellung zu nehmen und darf sagen, ich kann auch hier lückenlos an Frau Pfeiffer und Herrn Weißbrot frei in der Bewertung anschließen. Auch wir sehen das Risiko, dass eventuelle Zusatzbelastungen in vollem Umfang zulasten der Versichertengemeinschaft gehen. Das würde bedeuten, dass die Zusatzbeiträge erhöht werden müssen. Wir sehen den Bund in der Aufgabe, den Sozialausgleich zu finanzieren, und zwar aus Steuerbeträgen, weil das eine gesamtgesellschaftliche Leistung ist. Und ich plädiere nochmals dafür, daher die Regelung, wie vorgesehen, ersatzlos zu streichen. Danke.
Vielen Dank. Und der Deutsche Verein.
Ja, vielen Dank, Frau Baas, auch für die Frage an mich. Welke vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Auch wir halten die Regelung für höchst problematisch aus den bereits genannten Gründen. Die Änderungen, die mit dem GKV-Finanzierungsgesetz damals eingeführt waren, waren ohnehin schon für die Menschen mit niedrigen Einkommen eine Belastung, die wir gerade aufgrund des Sozialausgleiches noch gerade hinnehmen konnten. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass dieser Sozialausgleich nicht mehr aus Bundesmitteln, sondern dann eben auch durch die Versicherten weiterfinanziert wird, entfällt sozusagen auch die Grundlage, weshalb wir damals da noch mitgehen konnten. Insofern auch von uns grundsätzliche Ablehnung hierfür.
Vielen Dank. Das Wort erhält jetzt die Kollegin Hilde Mattheis.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer, an die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung und an den Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Ich gebe aber gerne zu bedenken, wenn Sie sich da einig sind, dass da gerne einer nur antworten kann. Wir haben heute über die Versorgungslücken schon gesprochen und über die Bedarfsplanung. Und ich würde anschließend an diesen Komplex einfach mal nachhaken wollen. Und zwar sehen Sie auch, dass eine Ursache des Problems auch darin liegen kann, in der unzureichenden Wahrnehmung von Versorgungsaufträgen durch die Psychotherapeuten. Das ist meine Frage an Sie. Und darüber hinaus, was die Mehrkosten anbelangt, mehr ambulante Psychotherapie, dass das mehr Ausgaben für die GKV bedeuten würde. Das würde mich an der Stelle von Ihnen auch Ihre Einschätzung interessieren. Danke.
Danke. Die Bundespsychotherapeutenkammer war zunächst gefragt. Herr Richter.
Ja, vielen Dank, Frau Mattes. Also vorweg nochmal, weil das auch schon mehrfach angesprochen war. Wenn man sich die Leitlinien und die evidenzbasierte Versorgung anschaut, dann ist der Stand der, dass bei allen psychischen Erkrankungen Psychotherapie entweder allein oder in Kombination mit anderen, also auch mit Psychopharmaka, wirksam sind. Das ist der Stand der Forschung und deswegen sind die entsprechenden Leitlinien auch so formuliert. Deswegen reden wir, und das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so bekannt, deswegen haben wir in der Tat einen anderen Bedarf, Behandlungsbedarf, als wir ihn noch vor 10, 20 Jahren hatten. Da ist die Forschung einfach auch weitergekommen. Mehr ambulante Psychotherapie führt nicht grundsätzlich zu Mehrausgaben. Und zwar aus folgendem Grund. Wir wissen aus dem Modellprojekt einer großen Krankenkasse, was ja durchaus auch unter ganz anderen Fragestellungen begonnen wurde, dass 1 Euro, der in die Psychotherapie investiert wird, zwischen 3 und 4 Euro an direkten Folgekosten oder Behandlungskosten dieser Patienten einspart. Also wir haben tatsächlich, und zwar aus Sicht einer Krankenkasse, Daten dafür, dass Psychotherapie kostensenkend ist. Mehr Psychotherapie, mehr Angebot, also auch mehr Plätze würde dazu führen, dass wir die Arbeitsunfähigkeiten und die Frühberentungen senken könnten. Insofern würde eine Investition, wenn man so will, in die ambulante Psychotherapie primär sicher mehr Ausgaben bedeuten, aber an den direkten Behandlungskosten und Folgekosten auch einsparen. Ich erinnere auch nur gerade an die Entwicklung der Frühberentung, die DRV hat ja gestern gerade noch mal darauf hingewiesen. Wir haben schlichtweg eine veränderte Versorgungssituation. Seit 6 Jahren sind die psychischen Erkrankungen an Platz 1 der Gründe für Frühberentungen mit einer Zunahme von 5.000 Fällen pro Jahr. Und das ist die einzige Krankheitsgruppe. Es gibt für keine andere Krankheitsgruppe, wo das der Fall ist. Ich denke, es ist die Gelegenheit, jetzt mit dem Versorgungsgesetz tatsächlich auch solche Versorgungsengpässe, Mängel anzugehen und nicht auf die nächste Reform zu warten. Deswegen unser Plädoyer, das wurde ja vorhin schon gesagt, die Verhältniszahlen eben anders zu adjustieren. Ja, ich glaube, das ist alles. Vielen Dank.
Dankeschön. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung war auch gefragt.
Bitte. Also wir haben uns jetzt geeinigt, Kleber, Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Ich antworte sozusagen jetzt aus der Sicht der Berufsverbände. Vielen Dank für die Frage. Ich schließe mich an den Herrn Richter. Also aus unserer Sicht sind im Gesetz gute Ansätze drin für die Versorgung psychisch Kranker. Aber ich glaube, niemand hier kommt an der Tatsache dran vorbei, dass tatsächlich ein relevantes sozialpolitisches Problem die zunehmende Versorgungssituation bei psychischen Erkrankungen ist, egal, also ob einem das jetzt persönlich liegt oder gefällt oder sonst was, aber es ist ein Riesenhandlungsbedarf. Und was den Gesichtspunkt, den ich beleuchten möchte, ist jetzt, dass für die Organisation von Versorgung auf der einen Seite, ja, wie wir schon gehört haben, die Bedarfsplanung wichtig ist, aber auf der anderen Seite, das ist sozusagen der andere Schenkel, muss man sich ja fragen, wie wird es finanziert und wie funktioniert diese Finanzierung? Und da ist das Problem der Psychotherapie, dass im Rahmen der kassenärztlichen Vereinigungen, wo ja die Honorare geregelt werden, dieser Bereich in einen erheblichen Druck traditionell immer hineingerät, nämlich weil wir der fachärztlichen Vergütung zugehören und eine Umverteilung von Honorar in diesem Bereich praktisch einfach nicht geht, obwohl es von der Epidemiologie und vom Versorgungsbedarf her angezeigt wäre. Hinter vorgehaltener Hand gestehen das auch alle zu, aber machen kann es keiner. Deshalb unser Appell an den Gesetzgeber, wirklich helfen Sie da, den psychisch Kranken, Sie müssen was tun. Die Selbstverwaltung kann es nicht, man kann es beklagen, aber es ist einfach Fakt, das funktioniert nicht. Und deshalb haben wir uns zu einer Forderung durchgerungen, die etwas ungewöhnlich vielen erstmal erscheint, dass wir die erheben. Ich möchte es aber noch mal sagen an der Stelle, und zwar in Übereinstimmung tatsächlich auch mit der KBV, nämlich, dass wir darum bitten, die Vergütung für Psychotherapie außerhalb der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung zu regeln. Wenn man den Bereich stärken will, dann können Sie das nur, wenn Sie es tatsächlich dem Verteilungskampf entziehen und wenn Sie dafür sorgen, dass der Anstieg an Morbidität, der Herr Richter hat es ausführlich dargestellt, ja, wie der uns erwartet, dass der wirklich geregelt und bezahlt wird von den Krankenkassen im Wettbewerb. Die Krankenkassen können da zeigen, was ihnen die Versorgung wert ist.
Dankeschön. Dann hat als nächster Fragender für die SPD Karl Lauterbach das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema Honorarreform, und zwar an den GKV-Spitzenverband, den AOK-Bundesverband, den Verband der Satzkassen und an den Sachverständigen, Herrn Dr. Herrmann. Die Honorarverteilung soll wieder vollständig an die kassenärztlichen Vereinigungen übergehen. Wie beurteilen Sie die alleinige Verantwortung der kassenärztlichen Vereinigungen für die Honorarverteilung und die Mengensteuerung? Auch in Bezug auf die Versorgungsqualität, rechnen Sie mit Effizienzgewinnen durch diese Entlastung auf Ihrer Seite und glauben Sie, dass eine bessere Kostenkontrolle so möglich wird, erleichtert wird.
Vielen Dank. Der erste, der gefragt war, war der GKV-Spitzenverband.
GKV-Spitzenverband Stackelberg. Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Die Honorarreform weist aus unserer Sicht nicht unbedingt nach vorne, sondern ist eher ein Schritt zurück. Die Kassen sollen auf die Funktion des Zahlers reduziert werden. Über eine Verwendung der Mittel soll jetzt die KV alleine bestimmen. Die Vergleichbarkeit der ärztlichen Vergütung, ich sagte es bereits, ist ein Paradigmenwechsel. Es soll jetzt nicht mehr die gleiche Leistung, ärztliche Leistung in allen Regionen gleich bezahlt werden, sondern jetzt werden Unterschiede zwischen Regionen zugelassen und Zuschläge von förderungswürdigen Leistungen und Leistungserbringer, das ist übrigens auch ganz neu, förderungswürdige Leistungserbringer, förderungswürdige Arztgruppen. Eine Arztgruppe hat sich hier schon bemerkbar gemacht, das sind die Psychotherapeuten. Hier wird es einen munteren Wettbewerb geben, wer alles förderungswürdig in diesem Gesetz ist. Wir sehen das mit Sorge. Wir sehen mit Sorge auf die Fragen und sind etwas skeptisch, ob hier der richtige Weg eingeschlagen ist. Ihre Frage ging dann auf die Frage der die Vergleichbarkeit der Leistungen habe ich beantwortet. Steht noch eine Frage? Ich habe jetzt Ihren Fragenkatalog.
Erwarten Sie Effizienzgewinne oder durch diese Entpflichtung eben die also Bergung von Kostenpotenzialen, von Reserven im System erleichtert wird?
Insgesamt, Sie meinen jetzt bei insgesamt setzt die Bundesregierung oder die Regierungsfraktionen auf Effizienzgewinne bei der Vermeidung von Krankenhauseinweisungen und Krankentransportleistungen. Das ist mutig. Wir hätten uns ja den Mut mehr bei der Bedarfsplanung gewünscht, bei den Maßnahmen da stringenter vorzugehen. Wer auf Vermeidung von Krankenhausleistungen setzt, nun, das ist ein Strukturgesetz. Natürlich kann es auch Vermeidung von Krankenhausleistungen geben. Das ist nicht ausgeschlossen. Ob das aber die Mehrkosten, die insbesondere ab dem Jahre 2013 von den Krankenkassen erwartet werden, ausgleicht, ist doch sehr, sehr fragwürdig.
Dankeschön. Dann war der AOK-Bundesverband gefragt.
Für den AOK-Bundesverband. Wir haben an der Frage davor, glaube ich, aus Versehen mitgehört, dass im KV-Bereich durchaus sowas wie Zielkonflikte auftauchen können, nämlich zwischen Facharztgruppen, zwischen niedergelassenen Ärzten, Psychotherapeuten und Ähnlichem. Und die Erfahrung der Krankenkassen ist ganz klar, dass Honorarverteilung einseitig und ausschließlich in Händen der kassenärztlichen Vereinigung natürlich diese Zielkonflikte nicht beheben kann, sondern wir haben sogar eine gewisse Empirie darüber, dass die Prägung solcher Körperschaften, nämlich sind sie eher hausärztlich dominiert, gibt es bestimmte Mehrheitsverhältnisse für bestimmte Facharztgruppen, nicht unwesentlich die Honorarverteilung beeinflusst haben, solange sie einseitig und ausschließlich in Händen der kassenärztlichen Vereinigung lag. Von daher aus Kassensicht ganz klar, in der Honorarverteilung muss es die Beteiligung auf Augenhöhe durch die Kostenträger geben und es gibt keine vernünftige Gestaltungsalternative zur Einvernehmensherstellung. Was an der Stelle vielleicht ergänzend erwähnt sollte, wir haben ja zunehmend auch eine Situation, wo auf Versorgungsprobleme auch durch unterschiedliche Vertragsgestaltung reagiert wird. Ich sage hier nur mal kollektivvertragliche Lösung, selektivvertragliche Lösung. Und auch das führt ja zunehmend dazu, dass Honorarverteilung darauf Antworten finden muss. Und die sollten diskriminierungsfrei sein und nicht interessengeleitet ihre Ausprägung erfahren. Von daher Beteiligung der Kostenträger zwingend.
Vielen Dank, Herr D. Und dann war der Verband der Ersatzkassen gefragt. Bitte.
Naja, Ich kann das jetzt nochmal alles wiederholen, aber ich tue es nicht. Immerhin darf ich aber sagen, wir sind ja über unsere Landesvertretung unmittelbar auch Partner der Honorarverträge und der Honorarverteilungsverträge jetzt. Und wir sind schon mittelschwer erschüttert über diesen gesetzgeberischen Vorschlag, jetzt wieder zum alten Rechtszustand zurückzukehren, dass die Honorarverteilung durch die Vertreterversammlung letztlich der kassenärztlichen Vereinigungen alleine herbeigeführt werden soll. Wir wissen, dass da manchmal sehr interessante Ergebnisse dabei rauskommen und hatten auch den Eindruck in den letzten Jahren, dass die kassenärztlichen Vereinigungen gar nicht so unfroh waren, zumindest auf der Vorstandsebene, wenn die Kassen da mitmachen. Diese Hilfe würden wir Ihnen gerne weiter angedeihen lassen, um zu sachlich vernünftigen Lösungen zu kommen und regen an, sagen wir, den Rechtszustand, den wir jetzt haben, an dieser Stelle beizubehalten.
Dankeschön. Und Herr Herrmann war gefragt.
Ja, vielen Dank zu der Frage. Die Rückverlagerung der alleinigen Honorarverteilungskompetenz an die kassenärztlichen Vereinigungen ist ja ein Teil des Rollbacks hin zu Krankenkassen, das wurde von Herrn Stackelberg richtig gesagt, zurück zu Krankenkassen in die Payer-Rolle, in diejenigen, die Kosten zu erstatten haben, aber offensichtlich mit der Versorgungsgestaltung in diesem Lande nichts mehr zu tun haben sollen. Das sehen wir an vielen Stellen in diesem Gesetzentwurf. Denken Sie etwa an den Strukturfonds, wo die Kassen auch nur Geldgeber spielen dürfen, oder denken Sie an dieses Gebiet, wo die Verteilung und damit die Entscheidung, wohin gehen Ressourcen aus der Gesamtvergütung, allein den KV überlassen wird. Damit ist der Abgesang auch an wettbewerbliche Strukturen, das Wort Wettbewerb wird ja hier heute bisher überhaupt nicht mehr in den Mund genommen, in dem Zusammenhang an Strukturen, die Qualitäts- und Versorgungswettbewerb nach vorne bringen sollen, natürlich einen Bärendienst erwiesen. Wir wissen ganz genau, dass über die Honorarverteilung die Bestrafung von Ärzten, die in Selektivverträgen sich engagieren, innerhalb der letzten Jahre bei KV und gang und gäbe war. Es wird sich danach auch wieder ergeben, dass über die Honorarverteilung, alleine über die KV, die Bestrafung von unbotmäßigen Arztgruppen erfolgt. Genau das ist in den letzten Jahren verhindert worden. Und selbst über die Verteilung der Honorare über KV und Kassen gemeinsam hat es natürlich immer wieder die Koalition derer gegeben, die nur die Strukturen, der Vergangenheit angehören, erhalten wollten, gegen diejenigen, die hier Vertrags- und Versorgungswettbewerb nach vorne bringen wollten. Insofern wäre nicht einmal die Regelung, wie sie heute im Gesetz ist, ausreichend, sondern wer es noch ernst meint mit Qualitäts- und Versorgungswettbewerb, muss natürlich die Honorarverteilung in die Hände derjenigen geben, KV und Einzelkassen, jedenfalls dann, wenn es darum geht, dass Selektivverträge, die ja Sicherstellung der Versorgung mit beinhalten, das ist ja noch nicht aus dem Gesetz rausgenommen worden, dass dies nicht zu Lasten letztlich derjenigen geht, sowohl der Ärzte wie natürlich auch der Patienten und der Versicherten, die sich in Selektivverträgen aufhalten. Vielen Dank.
Danke. Damit geht das Fragerecht an die FDP und die Kollegin Aschenberg-Dotmus hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme zurück zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung und meine Frage geht an KBV, DKG, Wöchobund und Hartmannbund. Und mich würde interessieren, ob Sie die vielfach geäußerten Forderungen nach dreiseitigen Vereinbarungen zur Ausgestaltung der ambulanten spezialärztlichen Versorgung teilen, als erste Frage, und was Gegenstand dieser Verträge, dreiseitigen Verträge oder Vereinbarungen sein sollte. Vielen Dank.
Danke. Die KBV hat das Wort.
Wir würden eine Umsetzung im Rahmen von dreiseitigen Verträgen unterstützen wollen. Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass sie diese neue Versorgungsform nur dann gut ausgestalten können, wenn sie im Konsens mit niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern erfolgt. Die Stimmenverhältnisse im Plenum des GBA, die Gewichtung durch die unparteiischen Mitglieder, lassen es zu, dass einer der beiden Beteiligten, also Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte, benachteiligt werden kann. Ich sage nicht, dass das der Fall sein wird. Und in dreiseitigen Verträgen mit einem entsprechenden Konfliktgremium, das wird man hier auch brauchen, sehen wir doch mehr die Einbindung und Beteiligung sowohl des stationären als auch des ambulanten Bereichs. Und deswegen würden wir eher dreiseitige Regelungen unterstützen, wobei wir als Inhalt der dreiseitigen Verträge neben dem, was jetzt schon im Gesetz steht, die Vergütungsfragen zu entwickeln, insbesondere die Fragen der Strukturen, der Überweisungsvorbehalte, Kooperationserfordernisse dort regeln würden. Wir würden allerdings zugestehen, dass insbesondere die Frage der Qualifikationsanforderungen weiterhin im GBA geregelt werden sollten.
Danke. Dann hat das Wort die DKG.
Bei der Frage, ob dreiseitig oder GBA-seitig, muss man sich noch mal kurz vor Augen führen, was passiert GBA-seitig. GBA bedeutet, sage ich mal, auch wenn sie bürokratisch sind, gesicherte Abarbeitungsstrukturen, professionelle Abarbeitungsstrukturen, dass eben auch die Abarbeitungsstrukturen auch finanziert über das gemeinsame über die gemeinsame Finanzierung des GBAs insgesamt. Das ist sicherlich ein Vorteil, hat aber natürlich, oder vielleicht noch als weiteren Vorteil, der GBA hat eine in sich eingebaute Schiedsstelle. Das sind unsere Unabhängigen, wenngleich diese aus der Sicht der Krankenhäuser manchmal mit zwei Stimmen gnadenlos zuschlägt. Das muss an der Stelle dann wieder auch als Gegenposition gesehen werden. Und hinter der Entscheidung des GBA steht der legitimierende Gesetzgeber BMG. Damit halten die Beschlüsse auch eine besondere Siegelung, vielleicht auch Akzeptanz am Ende. Gehen wir dann, ich will dazu sagen, wir wehren uns nicht grundsätzlich als DKG gegen Überlegungen, in ein dreiseitiges vertragspartnerschaftliches System zu gehen. Das hätte dann nicht diese ganz gefestigten Strukturen. Wir müssten uns einigen. Manchmal erleben wir beim dreiseitigen ambulanten Operationskatalog, dass die Schritte eben auch zögerlich vonstatten gehen. Aber man könnte sich auch gemeinsam verpflichten, einer größeren Stringenz zu unterwerfen, mit klaren Rhythmen, jährliche Überarbeitung der Kataloge. Das halte ich durchaus für möglich. Wichtig wäre klare gesetzliche Vorgaben. Wenn das, was ich eben schon mal sagte, wenn das, was heute an Vereinbarungsstruktur zu 116b aus dem GBA den dreiseitigen Partnern übergeben würde zur positiven Weiterentwicklung, dann wäre das natürlich weniger problematisch, als wenn es mit vielen Kontroversen, die hier schon stichwortartig genannt wurden, Dominanz eines Überweisungsvorbehaltes, Abbau des gesamten 116b-Katalogs zulasten der Krankenhäuser, wenn das natürlich mit solchen Vorgaben übergeben würde und vielleicht auch aus diesem Grunde gerne dreiseitig aufgenommen wird, dann wäre natürlich die eingebaute Schiedssituation des GBAs vielleicht auch die vorteilhaftere Struktur. Aber das ist abhängig eben von solchen Bedingungen. Wenn die Bedingungen halbwegs aus unserer Sicht akzeptabel sind, dazu gehört auch, dass die Schiedsstelle, die wir dann dreiseitig betreiben, nicht das heutige Schiedsamt erweitert um GBA, um DKG beteiligt werden, denn beim Vorsitzenden haben wir bei diesen Erweiterungsprozessen überhaupt nicht mitzureden, sondern wir müssten schon originäre Schiedssysteme installieren, wo alle Partner auch wirklich die gleichen Mitspracherechte hätten. Also unter bestimmten Bedingungen wäre es akzeptabel, von den durchaus auch zu sehenden Vorteilen des GBA-Systems könnte man Abschied nehmen. Es wäre auch ein Beitrag zur massiven Entlastung von an den GBA delegierten Aufgaben, Rückverlagerung von Aufgaben auf die Verbände.
Dankeschön. Dann war der NAV gefragt.
Ja, Heinrich, NAV Wirchebund, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Wir begrüßen die spezialärztliche Versorgung als Folgeregelung zum § 116b und würden tatsächlich bevorzugen, das in dreiseitigen Verträgen zu regeln, da wir glauben, dass dieser Bereich ja der Kooperation dienen soll und der sektorübergreifenden Versorgung macht es Sinn, dass sich die beteiligten Kooperationspartner an einen Tisch setzen und das in Verträgen regeln. Das würde dem Gesetzgeber dann auch die Pflicht ersparen, viele Details jetzt gesetzlich vorzugeben, wie zum Beispiel den Überweisungsvorbehalt, bestimmte Qualitätsregelungen, die persönliche Leistungserbringung und andere Regelungen mehr. Deshalb sind wir für die dreiseitigen Verträge.
Dankeschön. Und der Hartmann-Bund war gefragt. Bitte.
Meiners für den Hartmann-Bund. Ich kann mich kurz fassen. Der Hartmann-Bund bevorzugt ganz eindeutig dreiseitige Verträge. Das hängt, wie von Herrn Dr. Köhler schon benannt, mit der Stimmverteilung im gemeinsamen Bundesausschuss zusammen. Und wir denken, dass auch im Sinne einer Kooperation das Ganze in möglichst allen Belangen dreiseitig geklärt werden kann.
Danke. Danke. Und für die FDP fragt weiter der Kollege Lindemann.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die KBV, den GKV-Spitzenverband und den NAV-Virchow-Bund. Ich möchte nochmal zurückkommen zur Vergütung, und zwar zur Gesamtvergütung und wie das Ganze zustande kommt. Und in dem Zusammenhang ist hier gerade von den Krankenkassen hier viel vorgetragen worden, wie schwierig das ist, dass ihre Rolle sich da ein wenig reduziert. Ich hätte gern von Ihnen gewusst, ob denn bei der Bestimmung des Sockels für 2012 beispielsweise bei der jetzt dann geltenden Rechtslage sichergestellt ist, dass in den Verhandlungen zwischen den KV'n und den Krankenkassen dann auch erkannte und nicht bestrittene Morbiditätssteigerungen in Vergütung Einfluss finden können und das Ganze auch im Schiedsamt dann festgestellt werden könnte, wenn die Krankenkassen sich auf diesen Standpunkt eben gerade nicht stellen wollen.
Danke. Und die KBV hat zunächst das Wort.
Das kann man sehr eindeutig beantworten. Wenn etwas sehr stringent geregelt ist, dann ist es über den 87d des Regierungsentwurfs die Situation im Jahr 2012. Bei aller Kreativität, die Sie einem Interessensvertreter unterstellen können, es gibt kein Schlupfloch im Jahr 2012. Die einzige Steigerung ist die seit dem GKV-Finanzierungsgesetz festgelegte Veränderungsrate von 1,25%. Alles Weitere ist durch diesen Regierungsentwurf komplett dicht gemacht, sodass keine Schiedsamtsentscheidung über diese 1,25% hinausgehen kann. Insofern ist Ihre Frage dahingehend zu beantworten, dass es auch im regionalen Verhandlungsspielraum, sei es über das Schiedsamt oder im Rahmen regulärer gesamtvertraglicher Beratungen, keine Möglichkeit geben wird, die insbesondere im ländlichen Raum extreme Morbiditätsverdichtung, den Versichertenrückgang zu kompensieren. Das wird mit diesem Regierungsentwurf nicht möglich sein.
Danke. Dann der GKV-Spitzenverband.
Herr Abgeordneter, wo Herr Köhler recht hat, hat er recht. Die 1,25% sind vorgegeben, was die Morbiditätssteigerung für das Jahr 2012 betrifft. Andererseits muss man gleichzeitig sehen, in der Einzelleistungsvergütung wird die Beschränkung aufgehoben, die sie durch das GKV-Finn-Gesetz meiner Erinnerung nach geschaffen haben. Hier entsteht ein erstes Kostenrisiko oder Ausgabenrisiko. Und das zweite ist natürlich, wenn ich über das Jahr 2012 hinaussehe, wie sie das schaffen, intellektuell die Kodierungsrichtlinie abzuschaffen, aber gleichzeitig Morbidität über Diagnosenmessung als valide zu bezeichnen, das bleibt Ihr Geheimnis. Ich kann es nicht aufdecken.
Dankeschön. Und der NAV war gefragt.
Heinrich, NAV Wirchebund. In der Tat kann ich Herrn Köhler nicht widersprechen. Es ist leider so. Wir bedauern das natürlich sehr, dass die Morbidität hier nicht richtig abgebildet werden kann. Und wir haben eine erhebliche Dynamik in der Morbidität. Hier haben wir vorhin über die Psychotherapie gesprochen. Das ist ein Bereich, der sich in manchen Regionen ausgesprochen dynamisch entwickelt. Und hier bräuchten wir dringend Regelungen, die zum Beispiel Psychotherapie aus dem fachärztlichen Honorartopf herausnimmt. Also hier wird die Morbidität zurzeit nicht abgebildet. Und das ist ausgesprochen bedauerlich.
Dankeschön. Dann ist der nächste Fragende Jens Ackermann.
Frau Vorsitzende, ich habe noch eine zweite Frage, das war so abgesprochen.
Dann bitte. Entschuldigung.
Und zwar richtet sich meine Frage an Frau Dr. Doka von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Im GKV FinG wurde im letzten Jahr grundsätzlich Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung extrabudgetärer ambulanter Leistungen zugelassen und davon wurden einige Ausnahmen gemacht, zum Beispiel bei nichtärztlichen Dialyseleistungen. Nach den jetzt vorgehabten Änderungen sehen Sie, dass die Ziele, die im letzten Jahr mit diesem Gesetz verfolgt wurden, nämlich eine Vollversorgung dieser Patienten weiter sicherzustellen, auch jetzt noch erreicht werden können?
Die BAG Selbsthilfe, bitte.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Siri Doka von der BAG Selbsthilfe. Wir befürchten, dass mit der Streichung der entsprechenden Regelung dann auch gerade bei den nichtärztlichen Dialyseleistungen, also den Dialyse-Sachkosten, eine Regionalisierung gefördert wird. Also nur zur Erinnerung, in den extrabudgetären Leistungen sind ja auch zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen außerhalb des Katalogs des gemeinsamen Bundesausschusses, also Leistungen, wo man schon drüber diskutieren kann, ob die notwendig sind. Aber gerade bei Dialyseleistungen ist es so, dass die auch wirklich unmittelbar wichtig sind für die entsprechenden Patienten, die auch oft in schwierigen Situationen sind und oft sehr stark erkrankt sind. Man muss auch sagen, dass gerade in der Dialyse in den letzten Jahren über die Einführung der Wochenpauschale ein großer Beitrag zur Kostendämpfung geleistet wurde und auch sehr umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen geleistet wurde. Und aus dem Grund wurde eben im GKV-Finanzierungsgesetz diese Begrenzung der extrabudgetären Leistungen eben nicht auf die Dialyse-Sachleistungen erstreckt. Und aus diesem Grunde, also wir haben das sehr begrüßt, jetzt droht uns eine Regionalisierung der Honorarverteilung und eine solche Regionalisierung der Honorarverteilung würde eben auch zu unterschiedlichen Entgelten der Dialyseprozesskosten führen. Und dies hätte eben auch regional sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Behandlungsqualität, auf die Folgeerkrankungen und eben auch teilweise auf das Überleben der Betroffenen selber. Insofern halten wir es wirklich für wichtig, dass eine entsprechende Regelung für die Dialyse-Sachkosten getroffen wird, die eben gerade diese Besonderheit der Dialyse-Sachkosten auch abbildet und sicherstellt, dass diese Dialyse-Sachkosten eben bundeseinheitlich vergütet werden.
Dankeschön. Wer fragt weiter für die FDP? Kollege Ackermann.
Vielen Dank, Frau Volzner. Ich habe zwei Fragen an Spektaris und eine Frage an den Bundesverband Medizintechnologie. Erste Frage, Spektaris zum Paragraphen 127. Der Gesetzentwurf sieht ja auch eine Vereinfachung für den Hilfsmittelbereich vor. Krankenkassen sollen mit dem Versorgungsstrukturgesetz verstärkt dazu bewegt werden, zusätzliche Leistungen bei der Versorgung mit Hilfsmitteln aufzunehmen und damit einen stärkeren Wettbewerb zu treten. Wie schätzen Sie diese Punkte ein? Und die zweite Frage zum Paragraphen 137e. Mit dem Gesetz wird die Erstattung medizinisch-technischer Innovationen über ein Nutzenbewertungsverfahren innovationsfreundlich geregelt. Wie ist dieses Verfahren aus Sicht der mittelständischen Medizintechnikhersteller zu sehen? Und die letzte Frage an den BVMed. Wie bewerten Sie die im Gesetz zugunsten der Unternehmen vorgesehene mündliche Stellungnahme beim GBA zu einer nicht-medikamentösen Untersuchung und Behandlungsmethode?
Danke. Zunächst war Spektaris gefragt. Bitte.
Für den Industrieverband Spektaris, Jan Wolter mein Name. Ich würde hinten anfangen. Erstmal zunächst besten Dank für die Frage zu dem Paragraph 137. Aus Industriesicht ist natürlich zu begrüßen, die Vorgehensweise, die hier prinzipiell eingeschlagen wurde. Nutzenbewertung sehen wir als gut und richtig an. Für uns ist allerdings wichtig, dass hier keine zusätzlichen Hürden geschaffen werden zur Markteinführung. Das heißt, es ist wichtig, dass das Bewertungsverfahren vorgeschaltet wird. Das wurde hier berücksichtigt, das begrüßen wir. Und das muss man auch deutlich sagen, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen den Punkten Sicherheit und Nutzenbewertung. Auch darauf wurde geachtet, auch das begrüßen wir. Jetzt kommen die kritischen Punkte. Zum einen zum Nutzenbewertungsverfahren. Hier ist es aus unserer Perspektive sehr wichtig, dass die Industrie eingebunden wird. Das wurde ja vorgangen schon vom BVMed auch angesprochen, vom VDGH. Das heißt, die Industrie kennt natürlich ihre Produkte am besten. Sie wissen auch am besten, wo sie damit hinwollen. Das heißt, bei der Festlegung des Studiendesigns ist es auch wichtig, dass die Hersteller dort eingebunden werden. Zwischenfragen? Zum zweiten Punkt, die Kosten. Auch da können wir nochmal das unterstreichen, was schon angesprochen wurde. Hier ist es natürlich wichtig, dass nicht ein Blankoscheck sozusagen unterschrieben wird. Danach sieht es im Moment im Gesetz ein bisschen aus. Das heißt, die Hersteller unterschreiben, dass sie sich nachher an den Kosten beteiligen. Es ist allerdings keine Rede davon, wie hoch die eigentlich sein sollen. Das heißt, das muss im Vorfeld festgelegt sein. Das ist der eine Punkt. Und im zweiten Punkt sehen wir es natürlich auch als wichtig an, dass die Kosten irgendwo gedeckelt sind und dass da auch natürlich berücksichtigt wird, um was für Firmen es sich dabei handelt. Das heißt, hier muss mit berücksichtigt werden, was für eine Leistungsfähigkeit das Unternehmen hier auch hat und was für mögliche Gewinne nachher damit auch eingefahren werden. Und was man vielleicht auch berücksichtigen sollte, ob es nicht auch Effizienzgewinne durch eine neue Methode gibt. Das heißt, wenn Kosten eingespart werden, soll das sich natürlich auch irgendwie zugute dann irgendwo niederschlagen. So viel vielleicht zu 137. Dann die zweite Frage ging, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Paragraph 11. War das richtig? 127, genau. Habe ich bei mir quasi zusammengefasst. Zum 127er, der zielt ja in erster Linie darauf ab, dass dort entbürokratisiert wird. Das heißt, dass Rahmenvereinbarungen geschaffen werden, die dazu führen, dass der Markt ja entbürokratisiert wird, transparenter wird. Wir sehen es eigentlich nicht als notwendig an, da eine extra Regelung oder einen Paragraphen zu schaffen. Wir würden es eigentlich begrüßen, wenn das über den Paragraph 139 Absatz 2 Satz 3 geregelt würde. Das heißt, dass dieser Punkt mit ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen wird. Da hätte man die Möglichkeit, nicht nur zu entbürokratisieren und mehr Transparenz zu schaffen, sondern auch eine bessere Grundlage für einen besseren Wettbewerb zu schaffen. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, dass man eine Art Grundlage, also als Grundlage für einen funktionierenden Leistungswettbewerb eine Basisversorgung, eine Regelversorgung definiert. Da können dann auch die Punkte aufgenommen werden, die jetzt im 127 vorgesehen sind und auf dieser Grundlage ausgehend dann eine Art Leistungskatalog hat, wo dann auch die Krankenkassen einen Wettbewerb, in einen echten Wettbewerb um mehr Leistung treten können. So viel vielleicht zu den beiden Fragen. Danke.
Danke. Und der BVMed war zu beiden Fragen gefragt. Bitte schön.
Zu beiden Fragen?
Ja.
Schmidt, BVMed, ich mache das sehr einfach. Zu der ersten Frage stimmen wir Spectaris zu 100% zu. Da ist auch nichts zu ergänzen. Zu der zweiten Frage, da geht es um die Einführung eines Stellungnahmerechts beim GBA. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Bewertung wäre allerdings noch positiver, wenn man aus der Kann-Regelung eine Soll-Regelung machen würde. Weiterhin sollte die Expertise der Unternehmen von Anfang an, also frühzeitig in das Verfahren einbezogen werden, von Anbeginn. Das heißt aber nicht, dass also dieser Experte an jeder Sitzung teilnehmen muss. Es geht hier um die Einbringung zusätzlicher Fachkompetenz. Es geht hier nicht um Mitbestimmungsrecht, sondern es geht also hier darum, die Expertise mit einzubringen und damit also mehr Transparenz und damit auch mehr Akzeptanz in den GBA zu bringen. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Frau Aschenberg-Dugnus fragt weiter für die FDP.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch eine Frage an die KBV, und zwar geht es um die Kompetenz zur Honorarverteilung. Es wurde ja vorhin kassenseitig kritisiert, dass Sie, also die Kassen bei der Honorarverteilung, ja, es wurde gesagt, ausgeschlossen sind. Und jetzt würde mich doch noch mal interessieren, wie die KBV dazu steht und wie sie das bewertet. Vielen Dank.
Die KBV, bitte.
Dann, wir haben ja seit dem Jahre 2009 jetzt eine Situation erlebt, bei dem die Krankenkassen im Einvernehmen Honorarverteilung mitgestaltet hätten. Ich glaube, sehr viele von Ihnen haben mitbekommen, dass das nicht besser war als vorher. Und ich bin sehr verwundert, dass jetzt diese angeblich heile Welt der Einvernehmensherstellung die ideale Welt sein soll. Und man muss auch sagen, die Krankenkassen haben sich auf der Landesebene in diesen Fragen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und zum Zweiten muss ich mal den GKV-Spitzenverband fragen dürfen, warum haben Sie so wenig Vertrauen in Ihre Landesebene, dass Sie glauben, Sie müssen alles auf der Bundesebene regeln. Kurzum, die Erfahrung mit einer zentralisierten Honorarverteilung. Die Erfahrung mit der Einvernehmensregelung hat gezeigt, dass wir Vorortlösungen, flexible, schnelle Vorortlösungen zur Behebung von Problemsituationen in der Patientenversorgung nicht gestalten konnten. Deswegen ist es der richtige Schritt, in die Regionalisierung zu gehen, in die Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Honorarverteilung. Wenn Sie diese Verantwortung fordern, dann doch bitte auch in Fragen der Nachschussverpflichtung und dort nicht immer nur sagen, wir haben eine befreiende Gesamtvergütung, uns gehen dann Versorgungsprobleme und eventuelle finanzielle Probleme einzelner Patientengruppierungen oder Vertragsärzte nichts an. Also an der Stelle müssen Sie sich entscheiden, welche Seite des Daches Sie runterfallen wollen. Solange Sie mit entlastender Wirkung zahlen, müssen Sie uns auch die Honorarverteilungskompetenz belassen.
Dankeschön. Für die FDP fragt der Kollege Lotter.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Privatdozent Schmitz vom Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen. Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf, insbesondere unter dem Aspekt des angestrebten sektorverbindenden Charakters?
Der Berufsverband der Hämatologen und Onkologen, bitte.
Ja, Schmitz vom BNAO, ich soll es ja immer wieder sagen. Ja, ich hatte eben schon mal ausgeführt, dass für uns der Gesetzentwurf eigentlich nur aus vertragsärztlicher Sicht akzeptabel ist, wenn genau dieser sektorverbindende Charakter im Gesetzentwurf entstehen bleibt. Machen Sie sich bitte noch mal klar, dass für die Vertragsärzte, für die onkologisch tätigen Vertragsärzte, dieser neue 116 und auch der alte 116 die Kernkompetenz dieser Vertragsärzte, auch die wirtschaftliche Kernkompetenz der Praxen betrifft. Für die Krankenhäuser ist die Öffnung in den ambulanten Bereich schön. Das ist ein Add-on-Geschäft, das kompensiert frei werdende Bettenkapazitäten, ist aber nicht das Kerngeschäft der Krankenhäuser. Das Kerngeschäft ist stationäre Versorgung. Trotzdem sind wir für diesen Gesetzentwurf, ich habe das ausdrücklich eben schon mal gesagt, wir begrüßen das auch aus den vorgetragenen Gründen, aber der sektorverbindende Charakter muss gewahrt bleiben. Dafür brauchen wir die verpflichtende Kooperationsvereinbarung. Ich bin ganz sicher, dass wir noch sehr viel darüber nachdenken müssen, je nachdem, wo es dann ist, entweder im GBA oder in Dreiseitenverträgen, dass natürlich nicht das zu einem Blockadeinstrument, zu einem reinen Blockadeinstrument von Vertragsärzten werden kann. Das ist vollkommen klar, das darf so nicht sein. Ich weise aber nochmal darauf hin, dass es bereits heute Kooperationen gibt. Es gibt sogar Kooperationen in Bereichen. Es wird ja immer da problematisch, wo wir im selben Teich fischen wollen. Selbe Teich heißt medikamentöse ambulante Tumortherapie. Es gibt Kooperationen in Deutschland, wo sich Vertragsärzte mit Krankenhausärzten geeinigt haben. Der Krankenhausarzt zum Beispiel ist Spezialist für Lungenkarzinome. Der macht die Lungenkarzinome, hat viele hundert Lungenkarzinome, weil er Spezialist ist. Die Vertragsärzte machen die restliche Versorgung. Es geht also, und für uns ist der sektorverbindende Charakter neben der gesicherten Diagnose unter dem Aspekt der Mengensteuerung bzw. der Budgetfreiheit absolut essentiell.
Dankeschön, Kollege Landfermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die DKG und an den GKV-Verband. Wie sollte Ihres Erachtens der Prüfauftrag in § 17d Krankenhausfinanzierungsgesetz, der die Einbeziehung der ambulanten Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen, genannt PIA, in das neue Psychentgeltsystem umfasst, umgesetzt werden? Ist eine bundesweit einheitliche Leistungsdokumentation aller PIAs zur Erfüllung des Prüfauftrags sachgerecht oder, falls nicht, wie sähe eine andere Alternative aus?
Danke. Zu den PIAs zunächst die DKG.
Ja, die ambulanten psychiatrischen Institutsleistungen, PIAs, werden derzeit auf unterschiedlichen Vergütungsbedingungen von Land zu Land ausgehandelt zwischen Krankenkassen und den Einrichtungen erbracht. Jetzt sieht der Gesetzentwurf 17d KAG vor, dass die psychiatrischen stationären Leistungen einem neuen Entgeltsystem Pauschalierung, so ähnlich wie die Fallpauschalen, nur tagesbezogen zugeführt werden sollen und sagt, bei dieser Gelegenheit prüft auch, ob das ambulante Spektrum von PIAs mit einbezogen werden kann und in welchem Umfang. Es geht um einen Prüfauftrag. Und wir als DKG und Spitzenverband diskutieren darüber, wie wir diesen Prüfauftrag abarbeiten und sind damit noch nicht zu Ende. Und jetzt sieht ein Änderungsantrag vor, wie die Abarbeitung erfolgen soll. Ich will nicht abwarten, was die Selbstverwaltungspartner daraus machen. Und diese Abarbeitung soll derart gestaltet sein, dass etwa alle 500 Peers mit über 1 Million Patientenkontakten auf der Grundlage einer bundeseinheitlichen Leistungsbeschreibung, also sowas ähnliches wie eine EBM-Struktur, dort zwingend zur Dokumentation vorgegeben werden soll. Das heißt, das ist sowas ähnliches wie ein OPS, der dann bei jedem Patienten erfasst werden soll. Und diese Daten sollen am Ende dem INEC-Institut und parallel zwecks Kontrolle, ob wir auch wirklich richtige Daten liefern, den abrechnenden Kassen in der Zwischenzeit zugeführt werden, um am Ende zu entscheiden, ob es Verknüpfungen gibt. Heute weiß aber schon jeder, dass etwa 50% der PIA-Leistungen mit voraus- oder nachgelagerten stationären psychiatrischen Aufenthalten überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, es würde aus unserer Sicht vollkommen genügen, wenn wir aus ausgewählten PIAs diese Daten, zu denen wir bereit sind als Krankenhäuser, erfassen würden und diese dann dem INEC-Institut zuordnen. Es ist überhaupt nicht einsehbar, warum die ganzen Daten, die mit der Abrechnung überhaupt nichts zu tun haben, den einzelnen Kassen jetzt zugeordnet werden. Das heißt also, wir, die Krankenhäuser, die psychiatrischen Einrichtungen, bekommen eine ungeheure Datenerfassungsaufgabe zugewiesen, während, und das wird in unseren Kreisen wirklich bitter diskutiert, während gleichzeitig die Codier-Richtlinien im niedergelassenen Bereich, hinter denen die Steuerung von 25 Milliarden Honorarvolumen steht, ausgesetzt wird und das als Abbau von Bürokratie in diesem Gesetzentwurf, vielleicht sogar zu Recht, wir sind auch keine Anhänger von Codier-Richtlinien, bezeichnet wird. Aber da stimmen die Verhältnisse nicht. Wir fordern eine bürokratiearme Umsetzung dieses Prüfauftrags. Dazu genügt es, wenn wir in wenigen PIAs, nicht in allen, eine bundeseinheitliche Leistungsbeschreibung machen und die dann erfassen und dann ans INEC-Institut richten.
Dankeschön. Der GKV-Spitzenverband, bitte.
Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Herr Baum hat jetzt wortwörtlich ausgeführt, warum eine bundesweite Dokumentation nicht sinnvoll sei. Da sind wir konträrer Auffassung. Ganz im Gegenteil. Es ist hoch sinnvoll. Ein Drittel der Bundesrepublik nämlich macht nach dem Vorbild von Bayern eine Dokumentation. Und wir haben uns, um das schon mal erfassungsarm zu machen, mit der DKG geredet, ob wir die nicht auswerten sollten. Sagt die DKG, das könnt ihr machen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist das dann für euch, erkennt ihr denn die Auswertung an? Sagten sie, nein, das natürlich nicht. Ja, da fasst man sich an den Kopf. Das heißt, wenn das so ist, dann haben wir vorgestellt, dann machen wir Bayern Light, wie wir es nennen. Eine aufwendungsarme Dokumentation, flächendeckend, ohne die geht es nicht. Das heißt nämlich nichts anderes, als in 2/3 der Bundesrepublik haben wir bei den PIAs Quartalspauschalen. Wir wissen nicht, ob der Patient einmal im Quartal für die Medikamenteneinstellung kommt oder 20-mal im Quartal. Und das müssen wir unbedingt erfahren. Es gibt eine aufwendungsarme Lösung und wir bitten Sie dringend, das zu unterstützen. Bayern Light.
Dankeschön. Damit geht das Fragerecht an die Linke und die zunächst fragt die Kollegin Bunge, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Wir wollen beginnen mit ein paar Fragen zu Menschen mit Behinderung. Meine erste Frage geht an die BAG Selbsthilfe, Frau Dr. Doka. Es ist für uns alle klar, dass die Bedarfsplanung eine flächendeckende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen soll. Dieser Anspruch gilt gemäß UN-Behindertenrechtskonvention natürlich auch für Menschen mit Behinderung. Unsere Frage, wird dem der Gesetzentwurf gerecht? Beziehungsweise könnten Sie auch kurz noch sagen, wie Sie diesbezüglich den heute auch zur Anhörung anstehenden Antrag der Fraktion Die Linke beurteilen?
Frau Doka, bitte. Upsala.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt tatsächlich vor, dass für Menschen mit Behinderungen eine gemeindenahe und auch in ländlichen Gebieten zugängliche Gesundheitsversorgung herzustellen ist. Wir sind daher der Auffassung, dass die Barrierefreiheit auch als Faktor in der Bedarfsplanung aufzunehmen ist, denn auch Menschen mit Behinderungen brauchen Arztpraxen, die sie dann auch in ländlichen Gebieten aufsuchen können. Wir hätten aber noch weitere Vorschläge, zum Beispiel eine Ausgleichsabgabe von nicht barrierefreien Arztpraxen in überversorgten Gebieten. Wir haben ja gerade auch die Frage von Zu- und Abschlägen diskutiert. Aus unserer Sicht wäre es sicherlich sinnvoller, wenn man hier über eine Ausgleichsabgabe Barrierefreiheit herstellt oder zumindest hilft, Barrierefreiheit in flächendeckend herzustellen. Man könnte aber auch Mittel aus dem Strukturfonds für die Errichtung oder den Ausbau von barrierefreien Praxen bereitstellen. Und insoweit sind wir natürlich auch der Auffassung, dass auch eine Patientenbeteiligung in diesen Strukturfonds sinnvoll ist. Wir haben natürlich auch mit Interesse und auch Begeisterung gelesen, den Vorschlag der Linken, dass mit mobilen Arztpraxen auch eben eine zugängliche Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen hergestellt werden soll. So etwas begrüßen wir sehr und wir würden uns auch wünschen, dass so ein entsprechendes Modellvorhaben aufgelegt würde.
Dankeschön. Dann fragt die Kollegin Vogler oder Frau Bunge nochmal, bitte.
Die zweite Frage geht an die KZBV, wenn die Zahnärzte die Bundeszahnärztekammer ergänzen möchte, gern, und an die Caritas. Und zwar hat die Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention anerkannt, die das Recht festschreibt, ein Höchstmaß an gesundheitlichen Leistungen zu erhalten, ohne Diskriminierung. Und nun sieht natürlich, wie sieht das im Bereich der zahnärztlichen Versorgung aus? Ist da das SGB V, sind die Regelungen ausreichend oder sehen Sie gesetzgeberischen Handlungsbedarf? Herr Dr. Fedewitz?
Dankeschön. Erst die KZBV.
Ja, bitte. Wolfgang Esser für die KZBV. Frau Bunge, vielen Dank für die Frage. In der Tat enthalten der Gesetzentwurf und die vorliegenden Änderungsanträge bedauerlicherweise eben keine Regelung zur angemessenen Behandlung pflegebedürftiger und Menschen mit Behinderung. Damit bleibt eine ganz wesentliche gesellschaftspolitische Fragestellung unberücksichtigt, obwohl das Bundeskabinett in Umsetzung der UN-Behindertenkonvention ja gerade eben den Aktionsplan beschlossen hat. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Erwachsene seine Mundhygiene eigenverantwortlich ausüben kann. Darüber hinaus setzt er voraus, dass jeder Mensch eine zahnärztliche Praxis zur Zahnbehandlung aufsuchen und bei einer Zahnbehandlung auch kooperativ mitwirken kann. Gerade diese Voraussetzungen können Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Menschen in einer Vielzahl der Fälle eben nicht erfüllen. Sie benötigen ganz im Gegenteil bedarfsgerechte zahnmedizinische Leistungen im Bereich der Prävention und auch im Bereich der aufsuchenden Betreuung, die heute eben nicht im SGB für abgebildet sind und deshalb auch nicht zur Verfügung gestellt werden können. Anders als bei Kindern und Jugendlichen, für die der Gesetzgeber bedarfsgerechte Leistungen zur Verfügung gestellt hat, fehlt es für diesen Personenkreis im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung an den erforderlichen gesetzlichen Grundlagen. Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen gehören ganz anerkanntermaßen zu den Hochrisikogruppen für Karies- und Parodontalerkrankungen. Das sind solche orale Erkrankungen, die eben gerade im Bereich der Pflege zu ganz gravierenden Folgen für den allgemeinen Zustand der betroffenen Menschen führen. Solche Risiken können mit dem derzeitigen Leistungsangebot der GKV nicht wirksam begegnet werden. Es existieren weder bedarfsgerechte, maßgeschneiderte präventive Leistungen noch Leistungen für die aufsuchende Betreuung. Wir haben gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer, der Wissenschaft und vielen Verbänden der Alten- und Behindertenbetreuung ein konkretes und umfassendes Versorgungskonzept vorgelegt. Dies beinhaltet solche Leistungen, ist wissenschaftlich anerkannt und in vielen Modellvorhaben erfolgreich erprobt, sodass wir Sie hier sehr eindringlich auffordern, als Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen hier zu schaffen. Vielen Dank.
Gibt es den Wunsch bei der Bundeszahnärztekammer auf Ergänzung? Ja, gibt es.
Für die Bundeszahnärztekammer, ich werde mich hier kurz fassen. Auch wir als Bundeszahnärztekammer, vielen Dank zunächst mal für die Frage, unterstützen dieses Konzept ausdrücklich und wir möchten Sie dringend dazu auffordern, hier endlich im Rahmen dieses Gesetzgebungsvorhabens die notwendigen Voraussetzungen für eine angemessene zahnmedizinische Versorgung dieser Personengruppen zu schaffen. Ich darf nur ergänzend dazu ausführen, dass dieses Konzept, das wir hier gemeinsam erarbeitet haben, auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens gestoßen ist. Und wir möchten dringend darum bitten, hier eine entsprechende Grundlage im SGB V für diese Personengruppen, die eben nicht mehr in der Lage sind, sich eigenverantwortlich um ihre Mundgesundheit zu kümmern, zu schaffen. Vielen Dank.
Danke. Und der Deutsche Caritasverband war gefragt. Frau Fix.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Frau Bunge, für die Frage. Ich kann hier lückenlos an meinen Vorrednern anschließen. Herr Esser hat soeben die Situationsbeschreibung bezüglich der Zahngesundheit bei Menschen mit Behinderung, aber auch bei Menschen, die pflegebedürftig sind und in ihren kognitiven und motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind, schon beschrieben. Das muss ich hier nicht wiederholen. Wir sehen hier auch konkreten gesetzgeberischen Handlungsbedarf, haben in unserer Stellungnahme auch konkrete Vorschläge gemacht, die ich hier kurz erläutern möchte. Wir sehen besonderen Handlungsbedarf im Bereich der Prävention. Hier muss die Leistung der Individualprophylaxe eröffnet werden für kognitiv und motorisch eingeschränkte Menschen mit Behinderung oder mit Pflegebedürftigkeit. Die Leistung muss für diesen Personenkreis eröffnet werden. Des Weiteren würden wir es begrüßen, da gerade dieser Personenkreis häufig nicht in der Lage ist, nicht nur weil Praxen nicht barrierefrei sind, Zahnarztpraxen aufzusuchen, dass wir es auch für sinnvoll erachten, die Gruppenprophylaxe für die eben genannte Gruppe, nämlich kognitiv und motorisch eingeschränkte Menschen mit Behinderung oder mit Pflegebedürftigkeit zu eröffnen und entsprechend als Setting sozusagen die Alten- und Behinderteneinrichtungen in den Paragraph 21 reinzuschreiben. Des Weiteren sehen wir auch die Notwendigkeit, den therapeutischen Mehraufwand, der bei der Diagnose und Untersuchung im zahnärztlichen Bereich bei Menschen mit Behinderung zweifelsohne entsteht, und zwar in zeitlicher Hinsicht, in personeller Hinsicht und in instrumenteller Hinsicht, in den Vergütungen entsprechend abzubilden. Auch hierzu haben wir Vorschläge unterbreitet und würden den Gesetzgeber dringend bitten, diese Bereiche aufzugreifen. Danke.
Vielen Dank. Wer fragt weiter? Kollegin Vogler, bitte.
Ja, ich habe zunächst eine Frage an die BAG Selbsthilfe. Und zwar ist uns aufgefallen, dass viele Verbände, insbesondere die auf ehrenamtlichem Engagement basieren oder die Dachverbände sind, zumindest zu den letzten zwei Drucksachen mit Änderungsanträgen keine Stellung bezogen haben. Die BAG Selbsthilfe protestiert jetzt in ihrer Stellungnahme gegen die zu kurze Fristsetzung für ihre Stellungnahme. Und ich möchte Sie bitten, uns mitzuteilen, wann Sie den Gesetzentwurf, die Oppositionsanträge und die Änderungsanträge erhalten haben und wie Verbände, die wie Sie mit 120 Mitgliedsorganisationen ihre Positionierung abstimmen müssen, ihrer Aufgabe als Berater des Parlaments an dieser Stelle nachkommen können.
Die BAG Selbsthilfe.
Entschuldigung. Das ist tatsächlich für uns ein erhebliches Problem, wenn wir eine Stellungnahme, also einen so umfangreichen Gesetzentwurf zur Stellungnahme eine Woche vor Ablauf der Frist erhalten. Wir haben die Stellungnahme am Donnerstag erhalten, nachmittags. Und wir müssen natürlich dann die Verbände per E-Mail informieren. Viele unserer Verbände sind ehrenamtlich geführt und in vielen Verbänden ist es nach dem Vereinsrecht notwendig, dass die Stellungnahme mit dem Vorstand abgestimmt wird. Die Verbände hatten letzten Endes eine Frist von 5-6 Tagen. Und mussten eben zu einem sehr umfangreichen Gesetzesvorhaben und eben auch umfangreichen Änderungsanträgen Stellung nehmen. Und das gelingt natürlich unter Umständen den großen Verbänden, aber gerade die kleinen ehrenamtlich geführten Verbände sind da außen vor. Und gerade bei dem Gesetzesvorhaben geht es ja auch sehr stark um seltene Erkrankungen. Und da wäre es schon wünschenswert gewesen, wenn eben eine entsprechende Frist vorgelegen hätte, damit auch die Stellung nehmen können.
Da möchte ich nochmal nachfragen, Kollegin konkret. Vogler. Bleiben Sie ruhig gleich am Mikrofon. Einmal noch konkret nachgefragt, zu den letzten zwei Änderungsanträgen. Sehen Sie sich imstande, aufgrund dessen, was Sie uns beschrieben haben, dazu qualifiziert Stellung zu nehmen?
Ja, da haben wir natürlich also, wirklich...
Entschuldigung, Frau Vorsitzende, führen wir jetzt Geschäftsordnungsdebatten mit Sachverständigen oder was? Wenn, dann führen wir Geschäftsordnungsdebatten im Ausschuss. Die haben wir heute Morgen auch geführt, aber die führen wir nicht auf eine Anhörung.
Die Kollegin hat gefragt und ich finde, das kann jetzt kurz beantwortet werden, aber ich will schon auch darauf hinweisen, Gegenstand der Beratung, das hatte ich zu Eingangs unserer Anhörung gesagt, sind alle Änderungsanträge und deswegen bitte im Kürze der Beantwortung.
Ja, also es ist natürlich schwierig, man kann dazu Stellung nehmen, wenn ein Verband schon mal eine Meinung gebildet hat in dem Bereich, aber ansonsten eben ist es schwierig.
Kollegin Vogler, weitere Fragen?
Vielen Dank. Da möchte ich noch mal mit einer Zusatzfrage an andere Organisationen gehen. Diejenigen, die öfter bei Anhörungen waren, kennen das, dass wir manchmal Fragen stellen, die einfach kurz mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Aufgrund der besonderen Situation hier im Saal würde ich Sie bitten, dass auch nicht jeder extra zum Mikro geht, sondern dass Sie einfach aufstehen mit Ja oder Nein antworten. Die Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Stegmüller, an den SOVD, an den VDRE, den BNHO, den VDK, die Volkssolidarität, die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation und den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Und ich möchte Sie bitten, einfach kurz mit Ja oder Nein zu beantworten. Können Sie bestätigen, dass die Fristen für eine fundierte Meinungsbildung und Stellungnahme sehr kurz oder in diesem Fall auch vielleicht zu kurz waren?
Kollegin, ich darf darauf hinweisen, das ist jetzt keine Frage zum Gegenstand der Beratung. Und deswegen bitte ich, Fragen zu stellen zu sachlichen und inhaltlichen Dingen, die in den Änderungsanträgen vorkommen, aber nicht zum Verfahren.
Dann streichen wir diese Frage, dann gehen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage richtet sich an die BAGP. Wir haben leider ja zu dieser Anhörung keine Sachverständigen zum Thema Datenschutz mehr einladen können, aber in einem der Änderungsanträge wurde halt eine gewichtige Regelung zur elektronischen Gesundheitskarte aufgenommen. Wie bewerten Sie das Vorgehen der Koalition, die Kassen verpflichten zu wollen, jetzt innerhalb des nächsten Jahres 70% aller Versicherten mit der E-Card auszustatten? Und wie beurteilen Sie dieses Vorhaben angesichts von schweren Bedenken und großer Skepsis hinsichtlich Datenschutz und Kosten und dem Nutzen für die Patientinnen und Patienten?
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen und Initiativen ist gefragt, bitte.
Gregor Bornes, Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen, vielen Dank für die Frage. Sie finden dazu in unserer Stellungnahme nichts. Das hat was mit der Kurzfristigkeit der
Möglichkeiten, da Stellung zu beziehen, zu tun. Grundsätzlich kann ich sagen, dass uns dieser Änderungsantrag wundert. Hier geht es ja um die Frage, dass die Kassen bis Ende 2012 verpflichtet werden sollen, 70% der elektronischen Gesundheitskarten an die Versicherten ausgegeben zu haben. Angesichts der anhaltenden Diskussionen über Datenschutz und überhaupt Sinnhaftigkeit der Karte stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, diese Karte, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Vielen Dank.
Dankeschön. Wer fragt weiter? Frau Vogler.
Ich hätte dann noch eine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Stegmüller. Und zwar geht es da darum, welche Bedeutung bei der Ungleichverteilung der Versorgung, also angesichts von Über- und Unterversorgung, die Zweiteilung unseres Gesundheitssystems in eine gesetzliche Krankenversicherung und einen privaten Versicherungssektor hat.
Professor Stegmüller.
Ja, Stegmüller, Hochschule Fulda, vielen Dank für die Frage. Es ist heute auch schon deutlich geworden und es ist auch auffällig, dass die Vertragsarztdichte eben in ganz bestimmten Regionen und eben teilweise Stadtteilen, aber auch in ländlichen Regionen sehr unterschiedlich ist. Das hat was mit den Verwerfungen zu tun, also das auch heute schon mehrfach genannt wurde, mit der Bedarfsplanung zu tun. Es hat aber auch was mit den unterschiedlichen Vergütungssystematiken zwischen in der GKV und der PKV zu tun. Wenn also der Gesetzgeber ein, wie ich finde, durchaus bewährtes und wenn man das im internationalen Maßstab anschaut und durchaus wirksames Instrumentarium zum Abbau von Überversorgung haben möchte und dieses auch installieren möchte, dann stünde es gut an, sozusagen die Vergütungssysteme zwischen PKV und GKV zu vereinheitlichen. Das allerdings sinnvollerweise aufkommensneutral, sodass wir also sozusagen auch über die Vergütungslogiken einen entsprechenden Ausgleich hätten. Danke.
Dankeschön. Wer fragt weiter? Kollegin Bunge.
Ich habe zwei Fragen an den VDEK. Die erste ist, wir waren vorhin schon fast dort, wollte ich nochmal anschließen. Welche Folgen können aus der Regionalisierung der Honorierung, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen ist, resultieren? Ist dies mit dem Ziel einer Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in Deutschland vereinbar? Das ist die erste und dann will ich noch eine andere stellen.
Der VDEK, bitte.
Nee, die hängt damit nicht zu.
Ja, vielen Dank. Wir haben das ja zum Teil vorhin schon diskutiert. Die Neuregelungen, wie sie im Gesetz vorgesehen sind, was die Honorierung der ärztlichen Leistungen anbetrifft, sind ja jetzt eine erneute Kehrtwendung. Wir haben jetzt 3 Jahre hinter uns, wo wir versucht haben, eine Transparenz der unterschiedlichen Vergütungen über die Region hinweg zu erzielen und auch eine, sagen wir mal, sehr starke Beeinflussung der regionalen Honorarverträge durch auf der Bundesebene abgestimmte einheitliche Vorgaben vorzunehmen. Das verändert sich jetzt wieder und zwar mindestens an 2 Stellen. Die eine haben wir schon diskutiert, dass bei der Honorarverteilung vor Ort dann wieder die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung maßgeblich sein werden und wir relativ schnell sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen KV-Bereichen erhalten werden, was die Vergütung von einzelnen ärztlichen Leistungen, was die Stellung von einzelnen Arztgruppen anbetreffen wird und was auch das Verhältnis zwischen Kollektiv- und Selektivvertrag erheblich belasten wird. Das andere ist, dass wir zukünftig auf der Landesebene einen bunten Potpourri von Parametern haben, die bei der Weiterentwicklung der Vergütungsverträge zu berücksichtigen sind. Ein klarer Orientierungsmaßstab durch die Bundesebene, den wird es nicht mehr geben. Und einen Orientierungsmaßstab, wie wir ihn früher in der Grundlohnsummenbindung hatten, gibt es auch nicht mehr. Stattdessen soll jetzt die demografische Entwicklung, die Morbiditätsveränderung, Verlagerungseffekte zwischen ambulanter und stationärer Leistungserbringung und weiteres mehr bei den Vergütungsverhandlungen berücksichtigt werden. Und das wird natürlich sehr schnell dazu führen, dass wir ganz 17 völlig unterschiedliche Vergütungsstrukturen und Vergütungsinhalte kriegen werden, die eine Vergleichbarkeit zwischen den Regionen nicht mehr ermöglichen werden und auch, sagen wir mal, die Stellung der einzelnen Ärzte bzw. Arztgruppen in den einzelnen KV-Bereichen ganz unterschiedlich aussehen lassen werden. Wir würden also dafür plädieren, lieber auf dem Weg, den wir in den letzten 3 Jahren eingeschlagen haben, weiter fortzuschreiten. Das würde dann die Vergleichbarkeit und letztlich auch die Voraussetzungen für eine einheitliche Versorgung bzw. einheitliche Versorgungsstrukturen in den Ländern verbessern.
Danke, Herr Ballack. Sonst kann
ich bin noch ein Minütchen.
Ja, eine ganz kurze. Änderungsantrag, Herr Ballack, 45 und 46. Die Bundesregierung sagt doch, die Regelungen werden im Zuge der Rechtsbereinigung gestrichen, weil sie sich im Zeitablauf erledigt haben. Da sind wir davon ausgegangen, das ist so und das ist nichts Inhaltliches. Ihrer Stellungnahme haben wir nun entnommen, dass es wohl nicht ganz so ist. Können Sie uns das kurz darstellen?
Ja, also in aller Kürze, Rechtsbereinigung ist ja gut. Vorschriften aus dem Gesetz zu streichen, die man nicht mehr braucht, hilft der Klarheit und Transparenz. An dieser Stelle ist man über das Ziel hinausgeschossen. Wahrscheinlich, weil man da gesehen hat, da geht es um eine Regelung, die bis 2008 läuft. Das ist auch insoweit richtig, als es da um den Alt-RSA bis Ende 2008 geht, der aber noch in einem Kontrollverfahren nachbearbeitet wird, das bis 2013 läuft. Und wenn man jetzt diese Regelung jetzt schon streicht, führt es dazu, dass 3 Jahre, die noch offen sind, letztlich nicht abgewickelt werden können und damit die entsprechenden korrigierten Zuweisungen an die Kassen nicht ausgeschüttet werden können. Hier geht es also gar nicht um Rechtsbereinigung, sondern es geht darum, dass dann doch materiell in die Verhältnisse zwischen den Kassen eingegriffen werden. Und deswegen plädieren wir dafür, auf diese Änderung zu verzichten.
Dankeschön. Damit geht das Fragerecht an die Grünen und der Kollege Terpe hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die erste Frage geht an den Diakonie-Bundesverband. Wie bewerten Sie den Vorschlag im Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, regionale Gesundheitskonferenzen einzuführen und in die Aufstellung von Versorgungsplänen einzubinden?
Das Diakonische Werk war gefragt, Frau Lange.
Annika Lange vom Diakonie-Bundesverband, vielen herzlichen Dank für die Frage. Ja, Sie sprechen hier einen ganz wichtigen Punkt an, den Punkt der regionalen Gesundheitskonferenzen. Und vielleicht darf ich ganz kurz auch mit der Regelung, die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist, anfangen. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Einwirkungsmöglichkeiten der Länder in diesem Gesetzentwurf gestärkt werden und sehen es sehr positiv, dass die Länder ihre Verantwortung jetzt auch besser für die gesundheitliche Versorgung wahrnehmen können und hoffen natürlich auch, dass die dieser Verantwortung auch gerecht werden. Wir würden uns allerdings auch einen institutionalisierten Dialog wünschen, insbesondere auch auf der Ebene der Bundesländer, die Sie angesprochen haben, und zwar mit den Wohlfahrtspflegeverbänden, mit den Selbsthilfeverbänden beziehungsweise auch mit den Patientinnen- und Patientenorganisationen. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns in unserer Stellungnahme auch dafür ausgesprochen, dass wir eben diese besonderen regionalen Gesundheitskonferenzen fordern, an denen nicht nur Ärzte, Krankenkassen und Krankenhäuser teilnehmen, sondern auch, und das ist ganz besonders wichtig, der öffentliche Gesundheitsdienst, die freien Träger der Rettungsdienste, dann die Kommunen natürlich als Träger der Rettungsdienste, die Träger der ambulanten Pflegedienste, die Selbsthilfe und die freie Wohlfahrtspflege. Und deswegen begrüßen wir auch ausdrücklich den von Ihnen in Ihrem Antrag genannten Vorschlag, dass Sie gesagt haben, Sie möchten gerne bei der Aufstellung der Versorgungspläne diese gesundheitlichen, die neu einzurichtenden Gesundheitskonferenzen berücksichtigen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, auch die künftige Rolle, die Sie in Ihrem Antrag schildern, begrüßen wir ausdrücklich, denn Sie haben gesagt, dass Sie hier diese Gesundheitskonferenzen einsetzen sollen bei der Erhebung von lokalen Bedürfnissen, dass sie Erfahrungen sammeln sollen auf Basis lokaler Befragungen und auch, und das ist ganz besonders wichtig, dass auch kommunale, regionale Konzepte entwickelt werden sollen, sodass es auch bei der gesundheitlichen Versorgung auf der Landesebene besser funktionieren kann. Und von daher begrüßen wir beide Regelungen ausdrücklich sehr.
Vielen Dank. Die nächste Frage,
geht an die Bundesarbeitsgemeinschaften der Patientinnenstellen und Initiativen. Sie fordern eine stärkere Einbeziehung von Patienten und Patienten in die Bedarfsplanung. Können Sie das näher ausführen, vielleicht auch relativ kurz nach den Ausführungen der Kollegin von der Diakonie, ob das vielleicht der Weg wäre?
Die BAGP in Kürze.
Gregor Baunis, Bundesarbeitsgemeinschaft, vielen Dank für die Frage.
ich kann aus den Erfahrungen in der Bedarfsplanung, also in den Patientenbeteiligungsgremien, Landesausschuss, Zulassungsausschüsse, Berufungsausschüsse berichten, dass hier einerseits das Problem bei der Patientenbeteiligung daran liegt, dass wir kein Antragsrecht haben. Wir können also selber nicht in irgendeiner Form Einfluss nehmen auf die Gremienarbeit, die dort stattfindet. Das Zweite ist, dass, und das fehlt auch insgesamt im gesamten Gesetzesentwurf, dass die Verfügung über Daten, die tatsächlich jetzt dazu dienen würden, die Versorgung zu beurteilen in den Regionen, den Beteiligten außer der KV vollkommen fehlen und dass hier eigentlich grundlegend nachgebessert werden müsste. Vielen Dank.
Danke. Harald Herpel fragt weiter.
Die nächste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Sollte die Bedarfsplanung aus Ihrer Sicht generell kleinräumiger werden? Das ist ja das Stichwort. Oder sollte man eher nach Versorgungsstufen differenzieren? Wie könnte ein solches Modell aussehen?
Bedarfsplanung ist nochmal gefragt, der GKV-Spitzenverband.
Herr Abgeordneter, wir halten die Unterscheidung bei der Bedarfsplanung nach den nach Hausärzten, Fachärzten und letztlich dann auch einer weiteren spezialärztlichen Versorgung für sinnvoll. Kleinräumig sollte die Hausarztplanung sein und bleiben. Fachärzte kann ich schon großräumiger planen. Und falls es dann mal zu einer spezialärztlichen Versorgung kommt, die kann ich sogar auf KV-Ebene insgesamt planen. Also kleinräumig die Fachärzte noch kleinräumiger zu machen, hat dann gar keinen Sinn. Wenn Sie es ganz klein machen, ich übertreibe jetzt in jedem Haus einen Facharzt, ist erkennbar Blödsinn. Hausärzte müssen aber sehr kleinräumig erreichbar sein für den Versicherten.
Danke. Eine weitere Frage?
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt würde ich die Verbraucherzentrale Bundesverband fragen. Die neuen Paragraphen 303a bis e SGB V zielen auf eine Verwendung der RSA-Daten für Zwecke der Versorgungsforschung hin. Sind die geplanten Veränderungen aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Patientinnen und Versicherten geeignet, die Versorgungsforschung entscheidend voranzubringen und zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung beizutragen, zum Beispiel im Hinblick auf Analyse und Beseitigung von Über-, Unter- und Fehlversorgung? Wenn nein, was müsste zusätzlich geregelt werden?
Frau Köster-Steinebach.
Vielen Dank. Also wir sehen die Problematik, dass die Regelungen in Bezug auf Zeitpunkt und Umfang der bereitzustellenden Daten den Zielsetzungen des Gesetzentwurfs nicht gerecht werden. Bedeutsam ist hierbei, dass es sich hierbei jetzt um eine Einengung auf die RSA-Daten handelt. Wir haben eine Stichprobe von Patienten. Wir haben keine Angaben zu ambulanten und stationären Leistungen. Wir haben vor allen Dingen auch keinen Bezug zu der Art der Leistungserbringer, die bestimmte Leistungen dann auch tatsächlich durchführen. Das heißt, Analysen zur Versorgungssituation und dazu, wie sich die gestaltet, wo es vielleicht auch Engpässe gibt, sind auf dieser Grundlage nicht möglich. Vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch ganz verzichtbar, dass es in diesem gesamten Paragraphen keine Zeitvorgaben mehr gibt, wann denn diese Daten zur Verfügung stehen sollten, weil man kann mit ihnen sowieso nichts anfangen. Und vor dem Hintergrund möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass es fatal ist. Das einzig Vernünftige, was man aus diesen Daten herauslesen kann, ist neben der Medikamentenversorgung die diagnostizierten Krankheiten. Vor diesem Hintergrund ist es fatal, die ambulanten Codierrichtlinien nicht umzusetzen.
Danke. Harald Herpe.
Das passt gut zum Thema. Ich würde nochmal den Verband der Innungskrankenkassen IKK e.V. befragen. Wie beurteilt der IKK den Wegfall der allgemeinen Codierrichtlinien? Gibt es aus Ihrer Sicht einen Königsweg zwischen vollständigem Wegfall und der flächendeckenden Einführung?
Die Innungskrankenkassen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jürgen Hohnel, gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen. Der IKK e.V. lehnt die Aufhebung der ambulanten Codierrichtlinien sowohl mit Blick auf die Fortschreibung der ärztlichen Vergütung als auch den morbiditätsorientierten Risikostruktur etwas strikt ab. Das erste Thema hatten wir im ersten Teil schon mehrfach hier diskutiert. Eine Aufhebung der Codierrichtlinien hat für den Morbi-RSA äußerst problematische Auswirkungen, weil die ambulanten Diagnosen die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen an die Krankenkassen sind und die überwiegende Mehrzahl der Krankheitszuschläge ausschließlich auf Basis der ambulanten Diagnosen erfolgt. Deshalb wäre ein Wegfall der Kodierrichtlinien, die ja im Gesetz stehen, auch schon vorliegen, vereinheitlicht sind, verabredet sind, aus unserer Sicht strikt abzulehnen. Und einen Mittelweg kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Es geht darum, die Diagnosen zu erfassen, einheitlich zu erfassen. Das müsste eigentlich vollständig erfolgen.
Dankeschön. Wer fragt weiter für die Grünen? Birgit Bender, bitte.
Meine Frage richtet sich an den Verband der Ersatzkassen und betrifft die ambulante spezialärztliche Versorgung, von der ja heute schon vielfach die Rede war. Sie bemängeln fehlende Mengenbegrenzungsregelungen und befürchten einen Kostenschub durch den ungeregelten Zustrom von Leistungserbringern in diesem neuen Versorgungsbereich. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?
Die Ersatzkassen, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Bender, vielen Dank für die Frage. Ich hatte vorhin ja schon auf die Risiken hingewiesen, die sich aus dem derzeitigen Gesetzgebungsvorhaben ergeben. Ich will gerne nochmal die drei Änderungswünsche, die wir aufgeführt haben, hier aufführen. Das eine ist die Frage, wie umfassend ist der Katalog der Leistungen, der für die spezialärztliche Versorgung geöffnet werden soll. Dabei kann ich nur betonen, dass in der Tat bei seltenen Erkrankungen und bei Krankheiten mit besonders schweren Krankheitsverläufen wir eher nicht das Risiko sehen durch die spezialärztliche Versorgung, sondern im Bereich der onkologischen Versorgung und im Bereich der ambulanten Operationen. Da muss man an den Katalog nochmal dran. Das zweite ist die Frage des Zugangs, der derzeit völlig bedarfsunabhängig vorgesehen ist und sich ausschließlich nach der Behauptung richtet, dass man bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, was von den derzeit vorgesehenen Behörden auf Landesebene innerhalb der vorgesehenen Frist von 2 Monaten nicht qualifiziert überprüft werden kann. Da wäre also besser ein Zulassungsverfahren, so wie wir es für andere Leistungserbringer auch kennen. Und das Dritte ist der Bereich der Mengensteuerung. Ich sage mal, je mehr man beim Katalog auf Begrenzungen hinarbeitet, umso weniger wichtig ist es dann, sich um Mengensteuerung zu kümmern. Aber so wie es jetzt angelegt ist, führt es dazu, dass wir mit erheblichen Ausgabenrisiken zu rechnen haben, die nicht automatisch zu einer Verbesserung der Versorgung führen werden.
Dankeschön. Kollegin Bender, bitte.
Zum gleichen Thema möchte ich die Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, Professor Wasem, fragen. Wie bewerten Sie diesen einheitlichen Rahmen und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Halten Sie insbesondere eine Mengensteuerung für erforderlich?
Frau Abgeordnete, wenn Sie zustimmen, würde ich gerne einen Satz vorher noch zu der Frage, die Herr Kollege Terpe gestellt hatte, sagen. Sie haben ja angesprochen, ist ja die gleiche Fraktion, von daher könnte das ja sinnvoll sein. Sie hatten angesprochen die Frage der RSA-Daten. Ich würde dazu nur einen Satz sagen wollen, dass die Sache ist nicht schwarz-weiß. Ich denke schon, man muss sehen, dass es ein Fortschritt ist, dass die Regelung, die jetzt 5 Jahre im Gesetz steht und überhaupt nicht umgesetzt worden ist, dass man versucht, an deren Stelle was Neues zu machen. Und ich denke, die RSA-Daten kann ein erster Schritt sein. Ich wäre allerdings ausdrücklich bei denen, die sagen, dieser erste Schritt fällt relativ klein aus. Man würde sich mehr Mut für einen großen Schritt für Versorgungsforschung, Epidemiologie und so weiter wünschen. Die Frage, die Frau Bender gestellt hat, in der Tat ist es so, dass, wenn man die Indikationen relativ weit fasst, die Doppelkombination aus wer kann, wer darf einerseits und keine Mengenbegrenzung andererseits natürlich ein Mengenrisiko darstellt. Herr Schmitz hat vorhin für die Onkologie darauf hingewiesen, das ist ja einer der zentralen Bereiche, dass insbesondere, wenn man die ganze Diagnostik mit reinnimmt und in der Diagnostik auch keine Mengenbegrenzung hat, man erhebliche Ausgabenrisiken hier eingeht. Ich sehe das auch so. Ich denke, je weiter man den Katalog fasst vom Gesetzgeber aus schon sozusagen für den GBA, umso schwerer wiegt die Gefahr möglicher Mengenrisiken. Und man darf sich nicht vertun, meine Damen und Herren, wenn es zu Mengensteigerungen kommt, dann bleiben eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Beitragszahler müssen das dann zahlen oder, und das halte ich auch für ein wirkliches Risiko, auch angesichts der Ziele, die der Gesetzentwurf sonst hat, man holt sich das Geld letztlich durch Ausgabenbegrenzungen bei den Grundversorgern. Und das ist ja eigentlich das, was der Gesetzentwurf insgesamt nicht will.
Dankeschön. Kollegin Bender.
Die nächste Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und den Verband der forschenden Arzneimittelhersteller und betrifft das vorgesehene Modellprojekt zur Arzneimittelversorgung. Die Frage ist, halten Sie das für praktikabel? Sehen Sie da Einsparungsmöglichkeiten für die Kassen? Und wie bewerten Sie die Regelung ordnungspolitisch auch im Hinblick auf die gefundene Schiedsamtslösung?
Dankeschön. Zunächst der GKV-Spitzenverband.
Frau Abgeordnete, das Modell sieht Verfahren vor, die heute nach der heutigen Gesetzgebung alle schon erlaubt sind. Was soll da eigentlich noch erprobt werden?
Können wir schwer protokollieren?
Das ist rausgeschmissenes Geld. Ich will jetzt nicht darüber philosophieren, ob eine echte Positivliste sinnvoll ist. Die Gefahr, dass die Rabattverträge der Krankenkassen konterkariert werden durch dieses Modellvorhaben, ist extrem groß. Soweit ich es verstehe, scheint jetzt ein Modellvorhaben für die ganze Bundesrepublik kleinräumig vorgesehen zu sein. Na, wenigstens das. Das Schiedsverfahren ist extrem seltsam. Ein Modellvorhaben ist durch allseitige Freiwilligkeit gekennzeichnet. Nur die Krankenkassen, die sollen jetzt gezwungen werden. Komisch. Wir haben scheinbar irgendwie, sind wir ganz böse Jungs hier. Spitzbuben würde der jetzt gerade da hinten, der geklopft hat, sagen. In Ernsthaftigkeit, nein, das ist unvernünftig. Entweder ist es allseits freiwillig, dann ist es okay. Dann sind auch die Ersparniserwartungen, die man da hat, vielleicht zu realisieren. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich würde mir wünschen, das, was sich die Initiatoren davon versprechen, sollen sie erst mal erwirtschaften. Und dann kann es verteilt werden. Ich habe die Befürchtung, so genau kommt das nicht raus, die Krankenkassen, die wohlgemerkt gezwungen werden sollen, sollen erst mal Geld rausgucken, um dann eine sehr ominöse Ersparnismöglichkeit zu finanzieren, an die ich selber nicht glaube, in der Zusammenhang. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Zusammenarbeit von Hausärzten und Fachärzten in dem Zusammenhang erzwungen werden soll. Das ist alles auf freiwilliger Basis vernünftig. Das greift auch, wie so häufig in dem Gesetz, richtig positiv besetzte Vokabeln auf. Aber die Umsetzung, ich würde sie mir wünschen, sie würden auch das Erzwungene bei einer Region belassen. Das Letzte, und da werde ich auch ganz, ganz ernsthaft jetzt wieder, das andere war keineswegs spaßig, die Apotheker als dritte Bank in einem Schiedsamt vorzusehen, halte ich für unangemessen und für überflüssig.
Dankeschön. Der VfA hat das Wort.
Pro Generika. Ich beantworte die Frage stellvertretend für die drei Pharmaverbände VfA, BAH und BPI. Es kommt ja sicherlich selten vor, dass wir uns dem GKV-Spitzenverband anschließen. Das ist aber heute auf jeden der Fall. Auch wir sehen, dass das Modellprojekt auch heute schon umsetzbar wäre. Auch die prophezeiten, würde ich sagen, Einsparung von 2,8 Milliarden Euro. Die Studienlage dazu ist doch mehr als auf tönernen Füßen gebaut. Dann ganz kurz zu diesen drei Säulen, dem Medikationsmanagement. Das ist aus unserer Sicht auch schon heute originäre Aufgabe des Hausarztes, des Apothekers. Da braucht es keines besonderen Projektes für. Dann auch hier Berechnung, 1,8 Milliarden Euro sollen durch eine verbesserte Zusammenarbeit eingespart werden. Da wäre es doch sinnvoll, was ja heutzutage auch immer verlangt wird, evidenzbasierte Zahlen zu bieten und wirkliche Studien zu veranlassen, die auch dieses Einsparpotenzial erstmal zeigen, dass das generiert werden kann. Das Zweite, der Medikationskatalog, ist aus unserer Sicht nichts anderes als eine bundesweit einheitliche Positivliste. Sie führt zur Standardmedikation, zum Standardpatienten. Das kann heutzutage sicherlich nicht gewollt sein. Und wenn man jetzt ordnungspolitisch nochmal guckt, der Arzneimittelmarkt für patentgeschützte Arzneimittel ist durch das AMNOG reguliert, der Bestandsmarkt durch Festbeträge, Rabattverträge reguliert, dann gibt es auf Landesebene noch die Arzneimittelvereinbarung, die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Da bleibt die Frage offen, was soll hier noch zusätzlich reguliert werden, wo sollen hier nochmal, ich glaube, 700 Millionen Einsparungen generiert werden. Als letztes der Wirkstoffkatalog, Wirkstoffverordnung, die ist heute schon möglich. Das Argument, dass der Apotheker dann auf dem Medikationsplan diesen Wirkstoff ausdruckt und der Patient dann auf der, seiner Schachtel den Wirkstoff wieder sieht, ist in der Praxis sowieso nicht umzusetzen. Es ist heute schon so, dass auf diesem Medikationskatalog, der ausgedruckt wird von der Apothekensoftware, genau das Arzneimittel draufsteht, das der Patient auch abgegeben bekommt. Daher alle drei Punkte aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Dankeschön.
Danke. Es bleibt noch für eine kurze Frage von einer Minute Zeit, vielleicht auch eine, die so viele Verbände zusammenführt. Bitte, Frau Kleinschmeig.
Das wird nicht möglich sein. Eine Frage zur Heilmittelverordnung an die BAG Selbsthilfe. Paragraph 32 sieht eine Möglichkeit zur langfristigen Verordnung vor. Halten Sie diese für ausreichend oder wenn nicht, welche Defizite wollen Sie wie behoben haben?
Frau Doker, bitte.
Zur Klarstellung, die Vorschrift regelt ja die langfristige Verordnung im Grunde außerhalb des Regelfalls, also oberhalb bestimmter Grenzen, die an Heilmitteln verordnet werden. Gerade chronisch kranke und behinderte Menschen haben ja sehr starken langfristigen Bedarf. Und zum Beispiel Mukoviszidose-Erkrankte müssen lebenslang von Kindesbeinen an Heilmittel verordnet bekommen und brauchen die auch regelmäßig und fortdauernd. Und insofern begrüßen wir die Regelung im Grundsatz. Allerdings muss da aus unserer Sicht noch ein Verzicht möglich sein, innerhalb der Regelung, dass die Krankenkassen auch auf so eine Statusfeststellung verzichten können, aber dass das dann trotzdem aus dem Regress rausgenommen ist. Denn die Krankenkassen kennen ja oft die entsprechenden Versicherten und dann ist es nicht sinnvoll, da ein großes Statusfeststellungsverfahren durchzuführen. Auf lange Sicht ist aus unserer Sicht es einfach sinnvoll, dass für einen bestimmten Personenkreis Menschen mit schweren und funktionellen oder strukturellen Schädigungen wieder die Langfristverordnung eingeführt wird.
Vielen Dank. Die Zeit geht an die CDU-CSU-Fraktion. Die letzte Runde, Kollegin Michalk.
Ja, ich komme nochmal zurück auf die zahnmedizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung und möchte den GKV-Spitzenverband fragen, was muss denn der Gesetzgeber tun, damit wir eine bessere zahnmedizinische Versorgung für diesen Versichertenkreis bekommen, sowohl im ambulanten Bereich als auch in Behinderteneinrichtungen.
Dankeschön. Und der GKV-Spitzenverband hat nochmal das Wort.
Schwierige Frage. Ich bestätige zunächst mal, dass es ein Problem ist, die zahnmedizinische Versorgung, auch aus unserer Sicht der Behinderten. Die Frage ist, ob man gleich an Gebührungsordnungspositionen für Zahnärzte denken muss. Das weiß ich gar nicht. Da wäre ich auch sehr skeptisch. Ich glaube, das ist eine Frage des Zugangs der Behinderten oder Pflegebedürftigen ist. Hier kann ich mir sehr wohl vorstellen, hier auch bei der Ausbildung von Pflegern, da mehr Wert drauf zu legen. Ob die zahnärztliche Gebührenordnung stellt aus meiner Sicht eine derartige Variation von Möglichkeiten der Abrechnung dar, dass das für mich nicht im vordringlich wäre, sondern die Frage des Zugangs und die Frage wie und der pflegerischen Ausbildung scheinen mir da sehr, sehr wichtig zu sein. Ist aber eine harte Nuss, an die man knacken muss. So einfach ist es nicht.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Kollege Spahn.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Sachverständigen, Herrn Professor Dierks. Zum einen, wie beurteilen Sie grundsätzlich die Legitimation und Beteiligung von Patientenvertretern im GBA? Und eine zweite Frage, weil das eine Diskussion war, die es im Vorfeld oder im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf auch gegeben hat. Sehen Sie bei der Anwendung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen, was die Möglichkeit oder die Beteiligung des Gesundheitsausschusses des Bundestages am Besetzungsverfahren der Unbeteiligten angeht, Konflikte mit der Geschäftsordnung des Bundestages?
Herr Dierks nochmal.
Frau Vorsitzende, Herr Spahn, vielen Dank für die Frage. Die Beteiligung der Patienten, die vor einigen Jahren eingeführt wurde, als eine nicht stimmberechtigte Partizipation, begegnete ja damals der Kontroverse, dass man ein Stimmrecht nicht gewähren wollte wegen der fehlenden demokratischen Legitimation. Solange wir die betroffenen Patienten nicht verkammern und ihnen aktives und passives Wahlrecht in dieser erkrankten Kammer geben, überspitzt formuliert, lässt sich das natürlich nicht darstellen. Es sind aber Verfahren möglich, mit denen Patienten, ähnlich auch wie die Unparteiischen, entsprechenden Vorgaben erfüllend bestellt werden, gewählt werden können, bestellt werden können, beispielsweise vom Bundestag für bestimmte Perioden und dadurch eine stärkere Legitimation und auch ein Stimmbeteiligungsrecht bekommen können. Wer das für sinnvoll erachtet, wird diesen Weg so gehen können. Und es spricht ja einiges dafür, denn der Versicherte hat nicht dieselben Interessen wie der Erkrankte. Sobald ich eine bestimmte Erkrankung habe, möchte ich, dass ein Maximum des Aufwandes für mich getrieben wird, während der noch nicht erkrankte Versicherte natürlich schaut, dass die Aufwendungen sich dafür in Grenzen halten. Dies spricht dafür, dieses Verfahren ist möglich. Wir haben dazu publiziert. Ich habe auf die Publikation in meiner Stellungnahme auch verwiesen. Ich halte das für einen sinnvollen Schritt, möchte noch ergänzen, dass natürlich ebenso darüber nachgedacht werden kann, wenn auch vielleicht nicht in diesem Anlauf, aber in einem der nächsten, auch die betroffenen Leistungserbringer beim GBA zu beteiligen, beispielsweise die Heilmittelerbringer, die Hilfsmittelerbringer. Wir sprechen ja hier nicht nur von internationalen Konzernen, sondern auch von dem einfachen Krankengymnasten, in Anführungsstrichen, der ja durch eine Heilmittelrichtlinie sehr stark betroffen wird und seine Rechte nur im Wege der Stellungnahmeverfahren geltend machen kann. Was Ihre zweite Frage angeht, habe ich vorhin schon angedeutet, dass ich keine substanziellen Konflikte mit der Geschäftsordnung des Bundestages sehe, da der Ausschuss für Gesundheit nach der Vorlage, wie sie jetzt existiert, selbst entscheiden kann, ob er eine solche Anhörung durchführt und ablehnt. Diese wird nicht öffentlich durchgeführt. Und das Gesetz gibt auch Gründe dafür an, wann eine solche Ablehnung zu erfolgen hat. Ich halte es auch für sachgerecht, dass dies so im Gesetz benannt wird. Das sollte man nicht offen und unbestimmt lassen, weil sonst auch die Sorge besteht, dass unsubstanziiert abgelehnt wird. Vielen Dank.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen?
Ja, in diesem Zusammenhang an den GBA und den Deutschen Behindertenrat. Es gibt ja die Forderung, die Rolle der Patientenvertreter im GBA zu stärken. Ein konkreter Vorschlag ist eine Beteiligung bei Verfahrensfragen. Wie verhalten Sie sich denn zu diesem Vorschlag?
Der GBA hat das Wort, bitte.
Also zunächst können Sie als Gesetzgeber alles beschließen, was den GBA betrifft. Wir unterstehen keinen Verfassungsschutz. Sie können jeden dort hereinnehmen. Sie müssen nicht nur über die Konsequenzen im Klaren sein. Und von daher würde ich mal sagen, ich gehe davon aus, dass dieser gemeinsame Bundesausschuss in seiner jetzigen Struktur, die zusammen im Stimmrecht diejenigen Organisationen zusammenführt, die im deutschen Gesundheitswesen zurzeit die Verantwortung für die Versorgung tragen, und zwar insbesondere für die Wirtschaftlichkeit der Versorgung tragen. Und die haben das Stimmrecht. Und sie können zum Beispiel die Kammern oder andere nicht eben dort mit Stimmrecht hereinnehmen, weil die diese Verantwortung eben gerade nicht zu tragen haben. Und auch die Patientenvertreter haben für die Wirtschaftlichkeit dieses Systems keine Verantwortung zu tragen. Und deswegen muss man, wenn man das System in dieser Form belässt, es auch bei dieser stimmberechtigten Zusammensetzung belassen. Nun, Verfahrensrecht ist ein bisschen anders, aber Sie wissen alle als Politiker, was man mit Verfahrensrecht alles anstellen kann. Und von daher bin ich der Meinung, wir haben ganz wenige Probleme in Verfahrensfragen in der Tat mit Patientenvertretungen bisher gehabt. Aber immerhin sind wir jetzt 7 Jahre tätig mit Patientenvertretungen. Und das sind Einzelfälle, wo wir mal in Verfahrensfragen nicht konsentiert votiert haben. Deswegen ein Stimmrecht einzuführen, halte ich deswegen nicht für notwendig. Ich halte es allerdings dringend für notwendig, wenn Patientenvertretung einen Antrag einbringt, das entsprechend so zu handhaben, dass man ein Stimmrecht nicht benötigt. Also stärker auf die Belange von Patientenvertretern einzugehen, damit man kein Stimmrecht braucht. Das wäre meine Antwort auf diese Frage.
Dankeschön. Die Interessenvertretung selbstbestimmt leben ist nicht da. Soll jemand, der Deutsche Behinderte, auch der ist nicht da. Deswegen.
Aber in jeder Hinsicht schade.
Das könnte
aber
der SOVD was sagen.
Ich habe den Deutschen Behindertenrat gefragt, der ist nicht da. Die anderen haben die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Spöhr und an Herrn Professor Dierks zur Transparenz.
Transparenz bei der Veröffentlichung von Entscheidungen des GBA, die einen hohen Stellenwert grundsätzlich haben soll. Auf der anderen Seite soll im GBA vertraulich beraten werden können. Wir werden ja im Gesetz Regelungen treffen, die auch die Vertraulichkeit von Unterlagen und von Beratungsfragen angeht, auch mit Blick auf entsprechende andere gesetzliche Regelungen. Wie bewerten Sie diese Regelung?
Herr Spöhr, bitte.
Entschuldigung. Frau Vorsitzende, Herr Spahn, der gemeinsame Bundesausschuss hat ja eine Schlüsselrolle in dem Gefüge. Das haben wir heute zu Recht mehrfach gehört. Und er ist, das würde ich etwas anders akzentuieren, als es teilweise gesagt worden ist, weniger dort, wo es um ein bilaterales Geben und Nehmen in Aushandlungsprozessen geht. Er ist weniger dort gefragt, da hat man nämlich schon die gemeinsame Selbstverwaltung, sondern er ist funktional dort richtig, wo Wertungsentscheidungen auf sachverständlicher Grundlage zu treffen sind. Und diese Entscheidungen leben sehr stark von der Qualität der Argumente, die berücksichtigt, verarbeitet worden sind und in die Ergebnisse eingeflossen sind. Und vor diesem Hintergrund scheint mir, dass ein leichter Fremdkörper in dem derzeitigen Gesetzesentwurf zu sein, wie stark Sie die Publizität zurückdrängen. Meines Erachtens würde es reichen, um die Vertraulichkeit der Beratungen sicherzustellen, wenn man das bis zur Beschlussfassung gelten ließe und danach dann der Grundsatz der Transparenz auch im Hinblick auf vorbereitende Entscheidungsunterlagen Rechnung tragen würde. Das scheint mir auch nicht nur unter dem objektiven Gesichtspunkt der Transparenz vielleicht eine etwas ausgewogene Lösung zu sein, sondern tendenziell auch unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes. Der gemeinsame Bundesausschuss trifft ja viele Entscheidungen, die viele relativ einschneidend berühren. Da gehört es zur Rechtsschutzgarantie, dass diese Entscheidungen prüfbar sind, da der gemeinsame Bundesausschuss zu Recht sehr große Spielräume hat, also seine Ergebnisse inhaltlich nicht geprüft werden können, können sie von der Rechtsprechung praktisch nur prozedural geprüft werden auf der Verfahrensebene. Und da müssen Sie, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, bitte darauf achten, dass diese Kontrollmöglichkeit nicht zu weit eingeschränkt wird. Herzlichen Dank.
Danke. Und Herr Dierks, bitte.
Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter Spahn, vielen Dank für die Frage. Ich unterstreiche das, was mein Vorredner, Herr Professor Spörre, gesagt hat, jedes Wort davon, und ergänze wie folgt. In der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Köln im Januar hat der Richter gar keinen Zweifel daran gelassen, dass das Informationsfreiheitsgesetz selbstverständlich auch für den gemeinsamen Bundesausschuss Anwendung findet. Aber das heißt nicht vollständige Transparenz, sondern das heißt Einsichtnahme in die relevanten Unterlagen und in die Zusammensetzung der Gremien, in die beauftragten Gutachter und in die Ergebnisse dieser Begutachtungen. Niemand im gemeinsamen Bundesausschuss muss fürchten, dass sein eigenes Votum, seine persönlichen Einlassungen nun der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Vertraulichkeit der Beratung bleibt gewahrt. Es ist daher aus meiner Sicht überhaupt nicht erforderlich, hier im Gesetz Einschränkungen von diesem Transparenzgrundsatz zu machen. Es ist überdies sehr merkwürdig und auch bedauerlich, dass der gemeinsame Bundesausschuss im Februar mit einer Pressemitteilung, die überschrieben war, der GBA erhöht seine Transparenz, ankündigte, die Berufung gegen dieses Verfahren zu betreiben. Und ich halte es auch nicht für zweckführend, den berechtigten Schutz einiger Vertreter im gemeinsamen Bundesausschuss dadurch zu gewährleisten, dass man die Inhalte dessen, was dort entschieden wird, komplett von der Öffentlichkeit abschließt. Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sollte differenzierter vorgegangen werden. Ganz konkret meine ich, es müsste nach Abschluss der Beratung und Bekanntgabe des Beschlusses zumindest beauftragter Gutachter Ergebnisse der Begutachtung und die Zusammensetzung der beratenden Gremien bekannt gemacht werden müssen. Vielen Dank.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Frage an den GKV-Spitzenverband und den AOK-Bundesverband. Liegen den Krankenkassen alle Daten und Informationen vor, die sie für die mit dem AMNOG eingeführten Verfahren zur Nutzenbewertung und zur Kosten-Nutzen-Bewertung und zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrages brauchen? Und wo müssten diese Daten denn dann gesammelt werden? Und ergänzend an die Industrie, die anscheinend heute mit einer Stimme spricht, wie verhalten Sie sich zu diesem Thema?
Kollege Spahn, ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist das Gegenstand des Versorgungsgesetzes?
Klar, es geht doch um eine gute Versorgung.
Ja, naja, das, glaube ich, ist ein bisschen zu weit gefasst. Gibt es noch Fragen zum Versorgungsgesetz?
Natürlich, auch die gibt es noch. nämlich an den GBA, den BVMed und den GKV-Spitzenverband. Wir haben ja geregelt, dass bei den NUPS, bei der Methodenbewertung, die Industrie einen angemessenen Beitrag leisten soll. Die Frage ist, wer leistet den finanziellen Teil, der über das, was angemessen ist, hinausgeht? Also wer finanziert den Rest und wo sind die notwendigen finanziellen Mittel da, um den Rest zu bilden? Und könnte man durch die Bildung eines Fonds oder einer sonstigen Geldansammlung dafür sorgen, dass eine entsprechende Finanzierung da ist?
Nicht, war der GBA gefragt, mit dem grünen Mikro, genau.
Ja, also wenn man das Gesetz so nimmt, wie es jetzt vorgesehen ist, dann würde das bedeuten, dass der Rest aus dem Haushalt des gemeinsamen Bundesausschusses zu finanzieren ist. Denn eine andere Finanzierungsquelle haben wir ja nicht. Das ist normal, wenn es um die schlichten Verwaltungskosten eines Bewertungsverfahrens trifft. Denn die tragen wir ja jetzt schon. Der Paragraph 135, er läuft ja jetzt schon über den gemeinsamen Bundesausschuss. Das heißt, wenn es um die normalen Kosten eines Bewertungsverfahrens geht, dann tragen wir die jetzt schon aus dem Haushalt. Hier geht es aber um mehr. Hier geht es ja um die Erprobung. Hier geht es also um Studien, Begleitung von Studien. Das kann einen sehr erheblichen Finanzaufwand verursachen. Und es kann sogar sein, dass man als Bundesausschuss, das ist ja eine Ermessensentscheidung, ist ja keine Verpflichtung, sagt, wir haben dafür zurzeit kein Geld im Haushalt. Wir müssen dieses Verfahren zurückstellen. Eine solche Entscheidung ist dann durchaus möglich. Und von daher richtet sich natürlich jetzt die Beteiligung des Herstellers unter Umständen an seinem Interesse, eine schnelle Entscheidung zu bekommen. Dann muss er auch entsprechend eventuell hoch mit der Mitfinanzierung einsteigen, damit eben die Kosten für den GBA sich in Grenzen halten. Oder, Sie haben völlig recht, Herr Abgeordneter Spahn, dann müsste einen Finanzierungstopf schaffen, der neben dem Haushalt des GBA nötige Mittel bereitstellt. Das können wir aber nicht außerhalb einer gesetzlichen Grundlage. Von daher wäre das Gesetz dann insofern ergänzungsbedürftig. Aber der jetzige Text, wie gesagt, lässt sich nur aus dem Haushalt mitfinanzieren. Und da kann es dann Grenzen geben in der Zahl der Fälle, die man hier in ein solches Verfahren einbeziehen kann.
Vielen Dank. Dann ist der BVMed gefragt.
Herr Abgeordneter Spahn, wir hatten bereits ausgeführt, dass der Anteil der Kosten des Medizinprodukts an den Gesamtkosten des Behandlungsfalls durchaus sehr unterschiedlich sein kann. So hatten wir auch erwähnt, dass es bei einer Hüftoperation nahezu 20% sind und bei einer minimalen Herzklappenoperation nahezu 50%. Und dieser Prozentteil oder Anteil, diese Sätze könnten bei der Entwicklung der angemessenen Kosten für die Industrie herangezogen werden. Das heißt also, der Finanzierungsanteil der Industrie würde sich dann auf den prozentualen Anteil der Produktkosten am Verfahren beziehen. Und der Rest könnte dann eventuell über einen DRG-Zuschlag abgedeckt werden. Und wenn Sie über Versorgungsforschungsdaten nachdenken in Zukunft, dann sollte man tatsächlich überlegen, ob man nicht einen Innovationspool einführt, ob der dann steuerfinanziert ist, wie auch immer. Das ist dann also wieder Angelegenheit, die wir gerne weitergeben würden.
Danke. Der GKV-Spitzenverband ist gefragt.
Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir haben ja die Situation, dass es hier Hersteller gibt, die ein Produkt auf den Markt bringen wollen oder schon gebracht haben, für die sie in der Regel ein Patent haben. Und hier soll eine Studie gemacht werden. Da muss man davon ausgehen, dass sie natürlich irgendwann auch die Erwartungen haben, dass sie auch einen Gewinn aus dem Vertrieb dieses Produktes erzielen. Von daher sind wir der Auffassung, dass eine solche wissenschaftliche Untersuchung hierzu auch von den Herstellern finanziert werden soll. Nun gibt es eine Regelung im Gesetz, die sagt, also es soll eine angemessene Beteiligung geben. Das ist das Problem immer dieser unbestimmten Rechtsbegriffe. Da werden wir die Diskussion auch im GBA zu führen haben, was heißt jetzt angemessen und wann kann ein Unternehmen dieses leisten. ich sag mal, der Grundsatz muss gelten, wie gerade dargestellt. Wenn es darüber hinaus eine Finanzierung braucht, die der Hersteller nicht leisten kann, dann ist das ja im Grunde genommen ein Thema der Wirtschaftsförderung. Wenn wir davon ausgehen, es sind kleinere Unternehmen, die dieses nicht leisten können, dann kann das aber nicht Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung sein, diese hier zu unterstützen, sondern dann muss man die Frage stellen, ist das wirtschaftspolitisch gewünscht, dass diese Unternehmen hier auch in den Markt hineinkommen? Und dann müsste das auch entsprechend über Steuergelder finanziert werden. Ein kleiner Punkt, den ich an der Stelle noch anfügen möchte, die Frage der Überforderung und was möglich ist, bietet natürlich auch die Möglichkeit, hier dieses zu umgehen. Wir möchten an der Stelle nur darauf hinweisen, dass es nicht sein kann, dass große Firmen, die wir alle gemeinsam sicher als leistungsfähig ansehen, hier auf dem Wege, dass sie kleine Untergesellschaften gründen, die dann plötzlich finanziell nicht leistungsfähig sind, noch in den Genuss solcher Förderungen kommen. Aber das ist nur ein Thema am Rande, was bei der Definition und Präzisierung der Regelung auch beachtet werden sollte.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Ja, Frau Vorsitzende, ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Wir regeln ja in Paragraph 303 fortfolgende und drumherum Fragen, wie mit Daten umzugehen ist, mit Patienten- und Versorgungsdaten, zur Versorgungsforschung, zu Fragen, wie insgesamt in Deutschland die Epidemiologie aussieht, auch bei der Pharmaversorgung. Reichen diese Daten aus Ihrer Sicht? Und es ist ja auch in Stellungnahmen gefordert worden, darüber hinaus auch Daten, die hier gewonnen werden, nutzen zu können, etwa wenn es um Arzneimittelsicherheit oder die Nutzenbewertung von Arzneimitteln geht. Ist in diesem Zusammenhang eine weitergehende Regelung vorstellbar?
Danke. 303, der GKV-Spitzenverband.
Vielen Dank, Stackelberg, GKV-Spitzenverband. Ja, die Daten nach 303a, die sogenannten RSA-Daten in anonymisierter Form, also zusätzlich nochmal zu anonymisieren, für pharmakoepidemiologische Fragestellungen zur Verfügung stellen, ist hoch sinnvoll. Wir benötigen als Spitzenverband diese Fragen und diese Daten auch dringend für die AMNOG-Verhandlungen. Hier haben wir eine Datengrundlage, die sehr hinterfragenswürdig ist. Insofern bitten wir Sie dringend, hier eine Datengrundlage auch gesetzlich zu schaffen für uns, für die Verhandlungen. In einem ersten Schritt, die RSA-Daten werden viele Fragen beantworten können. In einem zweiten Schritt, die Daten zusammenführen zu können für Pharmaverhandlungen, für Nutzenbewertungen, die das Zusammenspiel von Diagnosen und Arzneimitteln, die wir ja zurzeit nicht zusammenführen können, weil wir verschiedene Datenkörper haben, die in den Kassen einzeln vorliegen. Hier eine Erlaubnis zu bekommen, ist hoch sinnvoll. Ich halte es in dem Zusammenhang für diskussionswürdig, ob man gemeinsam als Verhandlungspartner mit der Pharmaindustrie Auswertungen hierzu in die Verhandlungen einführen kann. Diese Datengrundlage der pharmazeutischen Industrie als Rohdaten zur Verfügung zu stellen, hielte ich für nicht angemessen.
Danke. Gibt es weitere Fragen?
Ja, Frau Vorsitzende, an den GKV-Spitzenverband. Wir regeln ja im Gesetzentwurf, oder wollen regeln, und auch in den Änderungsanträgen auf Fragen rund um die Ausübung des Kassenwahlrechts, insbesondere im Fall der Schließung in der Insolvenz von Krankenkassen und im Zusammenhang mit dem Zusatzbeitrag. Diese Frage stellt sich insbesondere ja auch für Bezieher von Arbeitslosengeld II und die Frage, wenn ein kassenindividueller Zusatzbeitrag anders liegt als der durchschnittliche, dass da eine Differenz zu zahlen ist. Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht für diesen Personenkreis, diese Differenz zu vermeiden?
Da sehe ich
keine Sorge. Natürlich, wir haben eine ganze Menge Änderungsanträge zum Thema
Schließung
Kassen,
der Kassen, ja,
zu das Kassenwahl. Ist aber, nein, zu Kassenwahl.
Zu Menschen in Arbeitslosengeld II-Bezug habe ich aber keine.
Entschuldigung, ich habe hier, glaube ich, mehrfach Fragen auch zu Zahnbehandlung von Menschen mit Behinderungen gehört. Zu Recht sehen Sie das insgesamt als ein weites Feld, was mit diesem Versorgungsstrukturgesetz angegangen wird. Und zu solchen Versorgungsfragen und Fragen des Kassenwahlrechts gehören auch diese Fragen.
Dann antwortet der GKV-Spitzenverband mal zur Schließung dieser Schließungsregelungen, die vorgesehen sind. Bitte.
Also, kann ich sagen, die Vielzahl der Regelungen, die vorgesehen sind für den Schließungsfall, sind sinnvoll und notwendig. Wir haben unterschiedliche Personengruppen, die in den Kassen versichert sind, die dann auch entsprechende unterschiedliche Wahlmöglichkeiten haben. Das ist im Schließungsfall dann auch differenziert, was die Fristen angeht. Hier gibt es eine Verkürzung der Fristen. Was die besondere Situation der ALG-2-Empfänger angeht, hier gibt es die Zuweisung durch die Bundesagentur bzw. die Arbeitsämter, die dann auch entsprechend angepasst werden muss. Wenn diese Versicherten, diese Mitglieder einen Zusatzbeitrag zahlen müssen, beziehungsweise die Differenz zahlen müssen, das ist ja den Kassen freigestellt, dann gibt es hier kein gesondertes Kündigungsrecht, sondern es gilt das Kündigungsrecht oder Sonderkündigungsrecht wie für alle Versicherten, alle Mitglieder, wenn ein Zusatzbeitrag erhoben wird oder erhöht wird, hier eine Sonderregelung einzuführen, insbesondere bezogen dann darauf, ob ein Statuswechsel stattfindet bei diesen Mitgliedern, bei denen der sogar sehr häufig stattfindet, würde einen erheblichen Aufwand verursachen. Die Belastung, die bei diesen Mitgliedern entsteht, ist möglicherweise für einige erheblich, aber hier sollte dann nicht das über Kündigungsregelung geschehen, sondern ist das unseres Erachtens eine Regelung, die in der Grundsicherung SGB II zu regeln ist und an der Stelle dann eine entsprechende Kompensation oder Auffangen dieser Probleme sinnvoll erscheinen lässt.
Dankeschön. Eine letzte Frage.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Frage an den FAGO. Wir haben ja auch einen Änderungsantrag zur Klarstellung beim Großhandelszuschlag. Ist diese dort vorgeschlagene Änderung aus Ihrer Sicht hinreichend klarstellend, dass das Ganze auch im Direktvertrieb der pharmazeutischen Industrie für die 70 Cent gilt, dass sie nicht rabattfähig sind?
Ja, danke für die Frage und danke für die Klarstellung. Das ist wichtig und auch notwendig und auch richtig. Wie es dort vorgesehen ist, für die praktische Umsetzung sehen wir allerdings noch Probleme. Da gehen wir mal, damit es für alle Beteiligten einfacher wird, davon aus, dass grundsätzlich die 70 Cent im Direktgeschäft genommen werden müssen. Es sei denn, Apotheker können nachweisen, dass sie tatsächlich einen institutionellen Großhandel betreiben. Das ist zielgerecht und auch gerecht insgesamt. Denn der apothekenübliche Betrieb sieht keinen Großhandel vor und die Abgabe an Verbraucher ist eben auch keine Großhandelsleistung.
Danke. 3 Minuten bleiben noch, wenn es noch eine Frage gibt.
Ich hätte noch eine Frage an die KBV. Es ist ja hier mehrfach aus verschiedenen Seiten darüber gesprochen worden, was für Veränderungen es jetzt bei der Honorarverteilung und Honorarbestimmung im niedergelassenen ärztlichen Bereich gibt. Wie würden Sie im Kompromiss oder in der Abschichtung dessen, was jetzt auf Bundesebene noch zu regeln ist, auch im Einvernehmen im Übrigen ja meistens noch zu regeln ist, mit dem Spitzenverband der Krankenkassen und dem, was wir in die Regionen hineingeben, sehen? Ist das, so wie es ist, ein ausgewogener Mix, der insgesamt in einem Rahmen von Leitplanken eine gleichförmige Entwicklung, aber die nötige Flexibilität in den Regionen habend, denn dann möglich macht? Oder gibt es da noch Veränderungsbedarf?
Die KBV hat das Wort.
Ja, ich denke, da ist auch heute einiges durcheinander gekommen. Nach wie vor ist ja in der Frage Kollektiv-Selektiv-Vertrag die Frage der Bereinigung maßgeblich. Das wird weiterhin vom Bewertungsausschuss gemäß diesem Regierungsentwurf vorgegeben. Ebenso wie wir insbesondere für die Ausgangslage 2012, auch 2013 im Bewertungsausschuss doch relevante Empfehlungen vorgeben, die vor Schiedsamtssituationen auch eine Bedeutung haben werden zum Aufsatz des Behandlungsbedarfs, ebenso wie wir ja den bundesweiten Orientierungswert weiterhin beschließen. Es gibt also durchaus Komponenten, die in der Kompetenz des Bewertungsausschusses bleiben. Man darf auch nicht vergessen, dass wir weiterhin im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband die Frage der getrennten Vergütungen für den Haus- und Fachärztlichen Versorgungsbereich beschließen, dass wir verbindliche Vorgaben machen müssen für die Frage der Kooperation von Gemeinschaftspraxen, Berufsausübungsgemeinschaften, vernetzten Strukturen, verbindliche Vorgaben machen zur angemessenen Höhe der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen. Kurzum, wenn man die Analyse verfolgt, gibt es auch jetzt noch viele Dinge, die zentral geregelt werden, sehr zum Leidwesen der Regionalbefürworter. Darüber hinaus muss die Kassenärztliche Bundesvereinigung weiterhin verbindliche Vorgaben zur Steuerung der Leistungsmengen machen. Das ist eine Vorgabe, die die heute häufig befürchtete Diskussion um das Auseinanderfallen regionaler Vergütungsunterschiede doch durchaus eindämmt, sodass ich letztlich zu dem Schluss komme, es gibt weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen regionalen Gestaltungskomponenten und bundesweit verbindlichen Vorgaben. Der Unterschied ist vielleicht, dass es nicht mehr das ausschließlich der Bewertungsausschuss macht, sondern es verschiedene jetzt Institutionen gibt, die die Vorgaben machen. Aber im Verhältnis verändert sich so viel mit Verlaub nicht.
Vielen Dank. Wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD und die Kollegin Volkmar hat das Wort.
Ja, ich möchte noch mal zurück zur vorgesehenen Erprobungsregelung und habe dazu zwei Fragen. Die erste geht an das IQWiG. Es geht ja darum, erforderliche Evidenz zu erbringen für Methoden, wo ein Nutzenpotenzial erkannt wird, aber der Nutzen noch nicht nachgewiesen ist. Meine Frage ist, auf welcher Grundlage sollte die Bewertung des Nutzenpotenzials erfolgen? Welche Nachweise sind dazu erforderlich? Und sollte die Vorlage der benötigten Unterlagen für die Hersteller verpflichtend geregelt sein?
Kollegin, auch das habe ich im Versorgungsgesetz so. Das ist jetzt AMNOG, oder?
Nein.
Entschuldigung. Nein.
Das ist der Paragraph 137e.
Okay, dann nehme ich das alles zurück und rufe das IQWiG auf. Das ist weg.
Dann stelle ich eine zweite Frage an den gemeinsamen Bundesausschuss. Herr Dr. Hess ist noch da. Wie bewerten Sie das Problem, dass Vertreter einer Methode eine Ausschlussentscheidung nach Paragraph 137c dauerhaft verhindern können, indem sie sich der Erprobung entziehen oder diese unangemessen verzögern? Und wie kann man dem begegnen oder ist das gar kein Problem?
Komplexe Frage geht an den GBA.
Lass mal gucken, ja, es funktioniert. Also wenn jemand sich der Erprobung entzieht, dann gehe ich davon aus, dass wir die Methode nicht anerkennen müssen, sondern dass wir dann die Methode ablehnen können. Wir haben den Fall, dass die medizinischen Produktehersteller sich nicht an den Kosten beteiligen. Da ist das im Gesetz ausdrücklich geregelt. Und ich gehe davon aus, wenn jemand dieses Verfahren blockiert, dass wir eine gleichartige Entscheidung treffen können. Wenn das aus dem Gesetz nicht eindeutig hervorginge, sollte man das klarstellen.
Dankeschön. Weitere Fragen? Hilde Mattheis, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Dr. Herrmann, an den DGB, der ist auch, glaube ich, noch da, ja. An den Deutschen Verein und an die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation. Und zwar geht es mir in meiner Frage um die Sachleistungen. Ich möchte ganz gerne einfach Satzungsleistungen. Ich möchte ganz gerne wissen, was Sie davon halten, von der vorgesehenen Regelung des Paragraphen 11 Absatz 6 SGB 5, wonach die Möglichkeiten der Krankenkasse ausgeweitet werden können, wie Sie da die Art des Wettbewerbs beurteilen. Und das Zweite, wie Sie die Wirkung einer Aufnahme satzungsgemäßer Mehrleistungen auch von nicht zugelassenen Leistungserbringern auf die Qualität bewerten.
Herr Herrmann war der Erste, bitte.
Ja, Frau Abgeordnete, vielen Dank. Ich sehe hier eine Regelung 11.6, die daran anschließt, wie wir auch in anderen Teilen dieses Gesetzentwurfs erkennen, dass eben Versorgungswettbewerb und Qualitätswettbewerb für Krankenkassen keine Bedeutung mehr haben sollen, sondern dass wir hier in einen Wettbewerb abgeschoben werden, in einen sogenannten Wettbewerb neben der PKV, nicht mit PKV-Leistungen, sondern ja neben die PKV, wo es dann darum geht, Überschüsse, die man für die Versorgung benutzen könnte, im Wettbewerb dazu zu benutzen, etwa 2,50 Euro mehr für Vorsorgekuren rauszuschmeißen. Das ist eine Art von Wettbewerb, die eben für Versorgung nichts bringt, aber für eine sozusagen ein Einfallstor für ein Rollback dahin, dass wir auch in einem nächsten Schritt sehr schnell aus so einem Wettbewerb dann in das zurückkommen, was mal Ende der 90er Jahre ein Vorgänger im Gesundheitsministeramt probiert hatte, nämlich die Einführung von Grund- und Wahlleistungen. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass man auf dieser Ebene dann munter weitermacht. Das ist aber genau eben das nicht, was Wettbewerb sein sollte, nämlich wo es um Qualität und Versorgungsverbesserung geht und nicht darum, dass eine Krankenkasse möglicherweise die Chance hat, 2 Euro oder 2,50 Euro irgendwo zusätzlich abzugeben. Die Weiterung natürlich auch dann Leistungserbringer hier, die den ja deswegen im Wesentlichen nicht Teil des Versorgungssystems sind, weil sie Qualitätsanforderungen, Strukturanforderungen schon nicht genügen, in die Versorgung hineinzulassen, wird sicherlich auch nicht dazu beitragen, dass wir eine sinnvolle Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen erhalten werden. Genau das, was der Gesetzentwurf ja angeblich erstrebt.
Dankeschön. Dann hat der DGB das Wort.
Es wird frei für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich glaube, es ist notwendig, dass zuerst einmal daran gedacht wird, dass Satzungsleistungen nicht in den Bereich mit reingehen dürfen, wo es um eine ausreichende Krankenversorgung geht. Hier besteht die große Gefahr, wenn man Satzungsleistungen mit öffnet, dass sie schnell in diesen Bereich mit reinreichen. Wir brauchen aber eine Versorgung, das ist, glaube ich, heute auch in der Anhörung deutlich geworden, die die gesamte Bevölkerung auch umfasst, wo ausreichende und zweckmäßige Krankenversorgung mit gewährleistet wird. Wir sehen, dass mit Satzungsleistungen im Moment eigentlich auch kein Raum ist für einen vernünftigen Wettbewerb. Denn Krankenkassen werden im Moment versuchen, ihre Zusatzbeiträge zu vermeiden. Und ich sehe nicht, wo da Satzungsleistungen dann für die Versicherten mit herkommen sollen. Also diesen Spielraum sehe ich hier nicht. Insofern erübrigt sich dann auch die Frage, ob dann nicht zugelassene Leistungserbringer da auf diesen Markt mitkommen. Also ich würde da die Erwartungen sehr dämpfen. Dafür besteht eben kein Raum. Und wie gesagt, ich sehe an dieser Stelle eben eine große Gefahr, dass wir ein Einfallstor in die originären Sachleistungen der Krankenversicherung haben.
Dankeschön. Dann war der Deutsche Verein gefragt.
Ja, Antje Welke vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für die Frage. Zu den Satzungsleistungen sind wir grundsätzlich der Auffassung, dass das ein schwieriges Feld ist. Ich suche mich gerade noch hier zurechtzufinden, entschuldigen Sie. Der Deutsche Verein steht dem kritisch gegenüber, weil wir meinen, dass grundsätzlich die medizinisch notwendigen Leistungen insgesamt zu gewähren sind und dass eine Auslagerung der Leistungen in Satzungsleistungen schwierig ist. Wir haben die Befürchtung, dass dadurch teilweise Leistungen eben in dem Normalkatalog zurückgedrängt werden. Wir hatten eben schon das Beispiel der häuslichen Krankenpflege, wo wir uns zum Teil ein mehr an angemessenen Leistungen vorstellen können. Wenn das dann in die Satzungsleistungen fällt, macht es eben einen Unterschied für die betroffenen Personen, dass sie dann in diese Krankenversicherung wechseln müssten, die diese Satzungsleistungen vorsehen, was dann aber möglicherweise dort auch zu erheblichen höheren Zusatzbeiträgen führen würde, wo dann wieder die Gefahr besteht, dass gerade diese Personen diese Zusatzbeiträge dann nicht zahlen könnten. Insofern halten wir das gerade für Leute mit besonderen Bedarfslagen, chronisch kranke, behinderte Menschen, für eine schwierige Situation. Sie hatten auch noch auf das Thema angesprochen, dass solche Leistungen auch von nicht zugelassenen Leistungserbringern erbracht werden könnten. Auch das halten wir für schwierig, da wir dann befürchten, dass dort auch Qualitätsunterschiede zu befürchten sind. Das Problem mit den Qualitätsunterschieden macht sich auch schon im Wortlaut deutlich. Im Paragraph 11 wird angesprochen, dass die Leistung fachlich geboten sein sollen. Normalerweise ist im SGB 5 der allgemein anerkannte Stand medizinischer Erkenntnisse unter Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts der Maßstab der Qualität. Insofern wird dort ein geringerer Maßstab für diese Satzungsleistung angewandt, was wir ebenfalls für schwierig ansehen. Vielen Dank.
Danke, Frau Welke. Und dann war die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation gefragt. Bitte.
Lehnungen anschließen. Es handelt sich nach unserer Meinung bei dieser Regelung eigentlich um einen Systembruch. Im SGB 5 hat es sich bewährt, dass Leistungen notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Die notwendigen Leistungen müssen erbracht werden. Das, was nicht notwendig ist, sollte auch nicht unbedingt erbracht werden. Insofern gibt es eigentlich keinen Spielraum für solche Satzungsleistungen. Ähnliches gilt für nicht zugelassene Leistungserbringer. Wir arbeiten in vielen Bereichen in der Rehabilitation und anderswo für Qualität. Das Zulassungsverfahren soll eine solche Qualität gewährleisten. Und wenn man dann nicht zugelassene Leistungserbringer zur Leistungserbringung berechtigt, wird das konterkariert. Insofern sollten diese Regelungen entfallen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Kollege Lemme.
Ja, eine letzte Frage an Dr. Christopher Herrmann und den AOK-Bundesverband. Die kassenärztlichen Vereinigungen sollen künftig gesonderte Vergütungsregelungen für vernetzte Praxen auch in Form eigener Honorarvolumen als Teil der mobilitätsbedingten Gesamtvergütung vorsehen können, sogenannte Budgets für vernetzte Praxen, soweit das Praxisnetz von der kassenärztlichen Vereinigung anerkannt ist. Wie bewerten Sie diese Regelung? Was wird aus diesem Budget finanziert und welchen Nutzen haben die Patienten davon?
Dankeschön, Herr Herrmann.
Ja, Herr Abgeordneter, was der Patient davon hat, merkt er ja möglicherweise gar nicht, weil er ja gar nicht weiß, möglicherweise, dass er sich in so einem Netz befindet. Das ist ja gerade der Systembruch auch. Wir haben bisher die Förderung von vernetzten Praxen im Rahmen von Verträgen, etwa der integrierten Versorgung, wo Krankenkassen mit vernetzten Praxen die besonders qualifizierte Versorgungsangebote unterbreiten, Verträge schließen, sich Patienten, Versicherte einschreiben müssen, sich aktiv dazu bekennen müssen, dass sie hier an dieser Versorgungsform, die ja dann aus der Regelversorgung rausgeht, beteiligen. Genau das wird ja jetzt hier nicht mehr erfolgen, sondern es geht nicht darum, dass Krankenkassen im Wettbewerb mit etwa innovativen Leistungserbringern Versorgung nach vorne bringen, sondern dass die KV als Monopolunternehmen für die ambulante ärztliche Versorgung sich Praxisnetze raussucht, nach welchen Kriterien auch immer, die über die Bundesebene kommen sollen und dann hier entsprechende Förderungen vornimmt. Das macht dann nur Sinn, wenn natürlich diese Förderung auch über die Morbi-Gesamtvergütung finanziert, eine höhere Vergütung für diese Netze mit sich bringt, als die Regelversorgung eigentlich zulassen würde. Denn sonst könnte das Netz das ja unter sich selber machen. In der Folge hat das natürlich die Situation, dass diese Gelder der allgemeinen Versorgung entzogen werden. Eine ganz groteske Situation, die sich daraus ergibt. Wir sehen hier wiederum, dass es keine Weiterentwicklung gibt, in dem Sinne, dass Qualitäts- und Versorgungswettbewerb im Mittelpunkt steht, sondern dass es hier darum geht, eine Einheitsversorgung, die dann von den Institutionen, bisher nicht alleine gestalten konnten, in der Form dann gestalten, dass wir eine völlige Intransparenz in diesem Bereich in der Folge haben werden.
Dankeschön. Der AOK-Bundesverband, bitte.
Also zu den nicht wünschbaren Auswirkungen hat Herr Dr. Herrmann, glaube ich, schon alles gesagt. Ich würde es noch mal an einer anderen Stelle ein bisschen ordnungspolitisch beantworten. Diese Regelung ist ja die Legalisierung von Inhouse-Geschäften. Und das in einem System, wo wir wissen, dass es davon lebte, dass durch die verschiedensten Vertreter Gleichgewichte produziert werden, kann nicht systemstabilisierend sein und gerade auch im Sinne derer, die damit versorgt werden sollen, nämlich der Patienten, nicht zielführend sein.
Danke, Herr Diem. Ich kriege ein Signal, dass die SPD keine Fragen mehr hat. Dann sind wir am Ende eines langen Anhörungsnachmittags. Ich darf mich bei allen für die Antworten bedanken, für alle, die zugehört haben, für die ausdauernde Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen hoffentlich freien Abend.